kollektiv zu träumen und Orte zu schaffen und Transformationen zu gestalten. Ich denke, dass wir dafür das Recht und ein Recht für Commons brauchen, auch unter Beachtung dessen, dass das Recht selbst ein Commons sein muss. Also Selbstverwaltungsstrukturen zu schaffen, das bedeutet ja letztlich, dass wir kollektiv selbst rechtssetzend tätig werden, von unten. Und dann, um etwas zu einer Rechts- und Verfassungsfrage auf staatlicher Ebene wiederum zu machen, bedarf es eines Begriffs, unter dem dann tatsächliche Sachverhalte gefasst werden können. Und der Term Commons verbindet die verschiedenen Anläufe, also sei es der Hinterhof der Subsistenzwirtschaft, der alternative Bildungsort, tatsächlich selbstverwaltete Universitäten, all das verbindet ja der Term Commons. Es muss ein Recht geschaffen werden, das uns zusammenhält, statt zu spalten. Ja, ein Recht für Miteinander auf Augenhöhe, für präfigurative Räume, die eben die Zukunft, die wir uns wünschen, vorwegnehmen und greifbar werden lassen. Und ich denke, ein solches Recht zu schaffen, das ist genauso wichtig wie möglich. Und ich bin auch überzeugt, dass das nicht zu viel verlangt sein kann.
Ja, Leute, danke, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche sprechen wir darüber, wie sich Commons-Projekte wie etwa Nachbarschaftszentren, Gemeinschaftsgärten oder auch Kultureinrichtungen mit Hilfe des Rechts erweitern und absichern lassen. Mein Gast ist die Transformationsrechtlerin Katja Schubel. Sie forscht zu sogenannten Commons-Public Partnerships, will heißen Kooperationen zwischen selbstverwalteten Initiativen und Stadtverwaltung. Mit Katja spreche ich über so ein Recht für Commons als Tool für soziale Bewegungen, Erfolge damit in Italien und wie das Recht und seine Hierarchien dadurch von unten verändert werden. Ich bin euer Host Lukas Ondrejka, ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Katja, erstmal schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Hallo.
Hi, ich freue mich, hier zu sein.
Ja, ich freue mich, dass du da bist. Wir wollen darüber sprechen, wie mit Hilfe des Rechts Commons erweitert und rechtlich geschützt werden können. Katja, du befasst dich genau mit solchen Fragestellungen rund um ein Recht für Commons, sowie konkret mit dem Konzept der Commons Public Partnerships, kurz CPP, was ein neuartiges Rechtsinstrument ist, das selbst aus der Commons-Bewegung kommt. Wir wollen da auch über Beispiele in Italien sprechen nachher. Und das soll dabei helfen, Commons-Institutionen wie zum Beispiel Urban Commons Anerkennung gegenüber dem Staat zu geben. Vielleicht mal für den Einstieg, um unseren Zuhörenden hier so einen kleinen Überblick zu geben. Vielleicht hören die ja zum ersten Mal von Commons Public Partnerships und von einem Recht für Commons. So, ne? Welche Idee, Katja, steht hinter so einem Recht für Commons und CPP?
Also ich denke, ich würde dann erstmal einsteigen mit ein wenig Kontext, auch wenn der vielleicht selbstredend ist, aber vielleicht holt er doch die andere, ein oder andere Person eher ab. Also die Überlegungen zu einem Recht für Commons geschehen vor dem Hintergrund einer globalen Polykrise, also eben dieser Vielzahl von sozialen wie ökologischen Krisen, die uns umgeben und die sich auch gegenseitig beeinflussen, verändern und auch verschärfen leider. Und das ist ja auch kein Zufall, diese Krisenhaftigkeit, sondern eben das Ergebnis eines globalen Systems, das die Ausbeutung von Menschen und Natur beziehungsweise der Mitwelt so sehr forciert, als seien eben soziale Gerechtigkeit oder planetare Grenzen verhandelbar. Und das eben größtenteils in vielen Dimensionen auch im Einklang mit dem geltenden Recht, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene, was zugleich eben so einen gewissen Schein von Naturgesetzlichkeit oder einer Selbstverständlichkeit dieses Systems erzeugt. Also wenn wir darüber nachdenken, wie also eine andere Welt aussehen kann, die weniger von destruktiven Praktiken bestimmt ist, dann sollten wir eben das Recht nicht außen vor lassen. Es braucht also ein transformatives Recht und ein Recht für Commons soll eben das sein oder wäre das. Ihm wohnt eben meines Erachtens ein Potenzial inne, welches einerseits die Demokratisierung von Bodenbeziehungen vorantreibt, welches aber auch oder das umfasst eben auch, dass es emanzipatorisch ist und dass wir uns als Gesellschaft anders organisieren, anderes Politik- und Demokratieverständnis vorherrscht und eben auch eine harmonische Beziehung zur Mitwelt. Und ein Recht für Commons, das Commons schützen würde und unterstützen würde, ja, würde eben dazu beitragen, dass immer mehr solcher Institutionen langfristig bestehen können, also dass wir dieser Welt generell näher kommen. Weil jetzt gerade ist es eben so, dass das Recht eher Hürden bereitet für Commons, zum Beispiel jetzt in der Stadt. Also diese realen Utopien halt ja von allen möglichen Seiten bedroht werden. Und das Recht für Commons sollte dem eben entgegenwirken. Genau, ich denke, das ist so So könnte man sagen, also es gibt sicherlich viele Antworten, aber so könnte man sagen, das ist die Idee hinter einem Recht für Commons, dass wir einer anderen Welt, einer alternativen Welt näher kommen und das auch anerkennen, da ist schon was. Also wir sind dem eigentlich nahe. Es geht nur wieder immer wieder unter, so in Wellen sozusagen, weil das, gerade auch weil das Recht eben ja viel Hürden bereitet.
Mhm. Ja, Hürden, die ja Leute in der Praxis, ne, also die Commons-Institutionen, zum Beispiel Urban Commons aufbauen, wie etwa Gemeinschaftsgärten, Quartierszentren, selbstverwaltete Theater oder ähnliches, ja, oder auch die Vergesellschaftung von Strukturen der Daseinsvorsorge wie Wohnraum wollen, ne, also etwa Deutsche Wohnen und Co. enteignen.
Ja.
Also Hürden und Hindernisse, die ja soziale Bewegungen im weitesten Sinne, Aktivistis ständig erleben, ne, also die sich konfrontiert sehen mit einem Recht, was ja vor allem privates Eigentum und Eigentumsrechte schützt, ja.
Ja, ja.
Und deswegen mal die Frage, in welchem Verhältnis steht die Idee und Praxis von so einem Recht für Commons dann zu sozialen Bewegungen auch und umgekehrt? So, also warum ist es vielleicht auch für Aktivistis interessant, sich jetzt auch ganz konkret mit CPP zum Beispiel, mit Commons Public Partnerships auseinanderzusetzen, zu schauen, okay, was braucht es eigentlich, um auch innerhalb dieser noch kapitalistischen Wirtschaftsordnung, diesem kapitalistischen Staat vielleicht auch eine beschränkte Form der Anerkennung von eigenen Commons-Institutionen zu haben? Vielleicht geht es um Dinge wie eine gewisse Sicherheit, gewisse Formen der Finanzierung auch bei bestimmten Art der Commons-Institutionen, wo diese Commons-Public-Partnerships drauf abzielen. So. Also deswegen mal die Frage, in welchem Verhältnis steht aus deiner Sicht diese Idee eines Rechts für Commons und von CPP dann im Verhältnis zu sozialen Bewegungen? So. Ich könnte mir nämlich vorstellen, vielleicht gibt es auch hier so die ein oder andere Anarchistin oder Anarchisten, die uns jetzt hier zuhören und so denken so, ha, ihr Reformer, was erwartet ihr euch vom Staat oder so? Ne? Mhm. Das ist nicht lohnenswert, sich damit auseinanderzusetzen. So.
Ja, ich bin mir sehr sicher, dass es viele gibt, also die da so drauf blicken. Ich kenne das auch aus verschiedenen Situationen.
Hast du manchmal Diskussionen mit prinzipientreuen AnarchistInnen dazu?
Ja, also generell, wenn man Vorträge zu dem Thema hält, dann ist es ja auch immer wichtig, in welchem Kontext man gerade ist, ob man jetzt mit der Verwaltung spricht oder ob man jetzt gerade mit Leuten spricht, die sich irgendwie organisieren. Also sicherlich ist das dann ein Unterschied und das ist auch eine Schwierigkeit. Hm. Und natürlich schlägt mir dann was entgegen, also so ein bisschen dieses, ist schon relativ naiv, was du tust. Aber ja, ich denke, dass, genau, vielleicht können wir darüber sprechen und vielleicht ist es dann für die eine oder andere Person doch einleuchtend, was ich hier mache. Vielleicht auch nicht, aber ist ja dann auch okay. Aber also erstmal würde ich, glaube ich, nochmal kurz eine Definition von Commons geben einfach. Also weil gerade dieser Commons-Begriff ja so unglaublich weit ist und ich auch, also als ich damit zu dem Thema gekommen bin, schon lange gebraucht habe, um für mich selbst eine Definition zu finden, die, wo ich dachte, okay, das überzeugt mich, weil es ja, also zum Beispiel das deutsche Wort Gemeingut gibt, was ich aber nicht verwende, und zwar einfach aus dem Grund, dass ich nicht glaube, dass es das oder weiß oder denke, dass es das nicht fasst einfach und dass ich deswegen auch den Begriff der Commons nutze. Genau, und ich verstehe darunter halt soziale Systeme der Selbstverwaltung, in denen, und da zitiere ich jetzt den Commons-Forscher Massimo De Angelis, eine Vielzahl von Menschen, also eine Gemeinschaft von Commonern, sich eine oder mehrere Ressourcen teilen und diese so ihre eigenen Beziehungen und Reproduktionsprozesse durch horizontales gemeinsames Tun, also dem Commoning, regeln. Und diesen Commons liegt also eine Ontologie, also ein Seinsverständnis oder ein Weltverständnis der Relationalität zugrunde. Also dass das Wurzel des Seins letztlich in den Beziehungen zur menschlichen und zur natürlichen Umwelt liegt. Genau, wo es also einerseits natürlich darum geht, dass um die individuelle Selbstbestimmung und gleichzeitig aber auch um das kollektive Wohlbefinden, also so eine Helfrich-Bollier, die sind auch in der Commons-Forschung eigentlich sehr bekannt, bezeichnet das so ein bisschen als Freiheit in Bezogenheit, also dass wir halt ein Bestandteil eines Beziehungsnetzes sind. Das finde ich, also fand ich jetzt erstmal schon mal ganz wichtig, einmal kurz klarzustellen. Genau, wenn es jetzt um das Verhältnis zum Recht geht, weil genau, wenn wir eben Commons als Selbstverwaltungssysteme verstehen, dann liegt es ja schon mal nahe, dass ein Recht für Commons im Grunde auch übersetzt werden könnte mit einem Recht für soziale Bewegungen. Natürlich nicht allen sozialen Bewegungen, aber eben die, vor allem die wieder beispielsweise jetzt in der Stadt, was mich ja auch am meisten interessiert, sage ich mal, oder worüber ich auf jeden Fall zu dem Thema gekommen bin, sind eben die Kämpfe um ein Recht auf Stadt. Sicherlich auch, weil ich da teils selbst organisiert war früher, aber auch, weil diese Kämpfe so spannend sind, auch aus einer rechtlichen Perspektive, weil es das Recht auf Stadt eigentlich nicht gibt. Und dass ich das sage, damit schieße ich mir quasi gerade auch selbst ins Herz, weil ich natürlich auch auf der Straße war und dafür mich eingesetzt habe und es auch immer noch so tun würde. Aber gleichzeitig, ja, denke ich, dass oder es ist auch übereinstimmend mit dem, was zum Beispiel die italienische Rechtswissenschaft an vielen Stellen, was man dem entnehmen kann, was dort geschrieben wird, was unglaublich spannend ist, nämlich, dass ein Recht auf Staat sich eigentlich umsetzen lässt, am besten durch so ein Recht für Commons. Also dieses Recht auf Stadt quasi trotzdem so Logiken des geltenden Rechts reproduziert, weil es wieder quasi ein Recht auf ist. Und dann ist die Frage, wer ist die Rechtsinhaberin und wem steht das eigentlich zu und so. Und auch wenn es ein Kollektivrecht ist, ist es nicht ganz klar. Aber so ein Recht für Commons wäre dann eben so ein Organisationsrecht, ein Recht, sich zu organisieren, ein Recht, Selbstverwaltungsstrukturen zu schaffen. Also ein anerkennendes Recht dafür, dass da Strukturen eben aufgebaut werden, alternative Strukturen. Mhm. In der italienischen Rechtswissenschaft gibt es Alessandra Quarta und Ugo Mattei, die eben in einem Aufsatz sehr, finde ich, überzeugend darlegen, dass dieses Recht auf Stadt eigentlich ein Recht für Commons sein muss, weil wir eben dadurch diese Verbundenheit von allem, also diese Stadt als eine Ganzheit mehr wahrnehmen können und eben auch sehen, dass ja es eben darum gehen muss, Strukturen aufzubauen am Ende des Tages. Hm.
Danke, das war super. Ein kleines bisschen Meta auch. Vielleicht können wir es nochmal ganz konkret machen, Katja. Dieser Podcast richtet sich ja auch, sage ich mal, im weitesten Sinne an politisch interessierte Menschen und Aktivistis und so, die jeweils in ihren Kontexten was machen, die unter anderem auch Commons-Institutionen mit aufbauen, die es oft im Konflikt zum Staat tun, ne? Also oder zur Stadtverwaltung zum Beispiel. Deswegen vielleicht nochmal ganz konkret die Frage, so ein Commons-Public-Partnership, da steckt ja der Begriff der Kooperation zwischen ja. Commons-Bewegung und Stadtverwaltung etwa, ne? Wenn es um Urban Commons geht, steckt da ja drin. Und das kann ja am Ende eine konflikthafte Kooperation sein, ne? Eine Kooperation, die dem Staat, die der Stadtverwaltung abgetrotzt werden muss erstmal, ne? Auf eine Art. Deswegen vielleicht nochmal aber ganz konkret die Frage, warum lohnt es sich aus deiner Sicht, ne? Für Commons-Institutionen, quasi drüber nachzudenken, ja, tatsächlich ihre Art von Commoning auch auf so eine rechtliche Basis zu stellen, ne? Und irgendwie so in ihrem Kontext Commons Public Partnerships zu entwerfen. Mhm. Weil, wie gesagt, es gibt Hardcore-Autonome Anarchisten, die sagen vielleicht, okay, wir machen hier unser Ding und warum sollte ich jetzt irgendwie mit der Stadtverwaltung sprechen, so. Aber du hast ja einen bestimmten Grund, warum du das vorschlägst, als irgendwie auch ein wichtiges Instrument. Mhm. Klar, Recht wird durch soziale Bewegungen überhaupt verändert, siehe Artikel 15 und Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Das hat eine riesen Rechtsdebatte angestoßen, ne, über die Fragen von Wirtschaftsordnung im Grundgesetz und den Vergesellschaftungsparagraphen. Aber Recht bietet ja mitunter auch die Möglichkeit, dann wieder Raum für soziale Bewegungen zu schaffen. So, also es ist ja irgendwie keine Einbahnstraße, sondern so ein wechselseitiges Ding. Mhm. Also vielleicht kannst du einmal sagen, warum das aus deiner Sicht irgendwie Mehrwert hat für jetzt Leute, die uns zuhören und die eben vor allem von unten kommen und von unten die Welt verändern wollen.
Ja, genau. Also der Vorschlag einer Commons Public Partnership, also einer Partnerschaft zwischen zivilgesellschaftlichen Initiativen oder sozialen Bewegungen, einerseits, die sich eben direkt demokratisch organisieren und andererseits des Staates, beruht ja auf dem Gedanken, dass jetzt gerade das Umfeld einfach super schwierig ist. Also man baut die ganze Zeit was auf und es wird wieder umgeschmissen von Verwaltung und so weiter. Also konkret kann ich jetzt quasi rechts aus dem Fenster gucken gefühlt und dann ist da das Rechenzentrum in Potsdam. Das ist so ein Ort, wo KünstlerInnen ja sich organisieren, voll schön, und der ist aber super bedroht gerade. Das könnte man jetzt im Einzelnen aufdröseln.
Solche Orte gibt's überall.
Genau, solche Orte gibt's offensichtlich überall so, und dann ist es irgendwie immer die gleiche Geschichte. Das passiert super viel Wichtiges, auch für die Stadtgemeinschaft, wo Leute sich treffen, zusammenkommen, wo irgendwie Demokratie wirklich gelebt wird und vielleicht auch Leute ja einfach sich entfalten können. Genau, und dann ist es irgendwie vorbei. Und man steht davor, man sieht das Haus, es ist jetzt leer und das war's. So. Und dann kann man natürlich einerseits sagen, ja, das Recht, der Staat, der wird uns nicht helfen, ist noch nie passiert. Ja, oder man versucht halt, die Logiken zu ändern. So. Und die Logiken des Commonings vielleicht auch zu Verwaltungslogiken zu machen. So. Und das ist erstmal sehr fernliegend vielleicht, weil wir wissen, wie Verwaltung funktioniert, aber sie muss ja nicht weiter so funktionieren. Also das Morgen kann ja anders aussehen. Hm. Und ich denke, hinter diesem Vorschlag, dass es ein Instrument gibt für Kooperation zwischen Leuten, die sich organisieren, Gruppen, die sich organisieren, zwischen Commonern und dem Staat, der Stadtverwaltung, ist einfach zu sagen, ich kann mir vorstellen, dass sich auch der Staat ändert. Auch wenn das naiv ist, aber das muss doch eigentlich das Ziel sein. Weil da sind, also, und allein, wenn man das nicht glaubt, zumindest zu versuchen, dass man nicht immer wieder beispielsweise irgendwie Geldern hinterherlaufen muss, neuen Antrag schreiben muss. Also dieses ewige wieder sich vorstellen und wieder versuchen, irgendwie sich quasi über Wasser zu halten, weil Geld ja gerade schon eine Rolle spielt offensichtlich. Und auch ein zentraler Punkt dann nicht so wie beim Rechenzentrum, aber anderswo ist, man kann die Miete einfach nicht mehr zahlen. Also das Feministische Frauengesundheitszentrum in Berlin, wo dann irgendwie die Räumlichkeiten aufgegeben werden mussten, die seit Jahrzehnten genutzt werden und irgendwie voll historisch spannend sind und wichtig eigentlich. Ja, genau, und die dann wegfallen so. Und wieso ist es denn nicht so, dass der Staat das finanziert? So, also da sind Ressourcen und eigentlich wird da super wichtige Arbeit geleistet. Also warum nicht daran glauben, dass das auch finanziert werden könnte vom Staat und auch anerkannt werden könnte vom Staat? Und zwar auch, um den Staat zu ändern. Also quasi den Staat als Konstrukt zu verstehen, das uns verbindet und das eben eine übergeordnete Struktur ist. Und natürlich hat er eine bestimmte Entstehungsgeschichte, aber erstmal zu sagen, Recht kann immer auch was verändern, was du gerade schon meinst, kann auch Räume schaffen und sollte das auch.
Ja.
Und ich denke, dass, wie ich schon meinte, dass eben so eine Commons Public Partnership durchaus geeignet ist, das Recht auf Stadt wirklich durchzusetzen, wenn es eben darum geht oder wenn es darauf hinausläuft, dass Gruppen, die sich organisieren, die zum Beispiel ein Kino selbst verwalten oder ja ein Kulturzentrum selbst verwalten, dass die mit Ressourcen ausgestattet werden, aber dass die vor allem auch mit einem Selbstverwaltungsrecht ausgestattet werden. Genau, also angelehnt auch an die wirklich wichtige Arbeit der Wirtschaftswissenschaftlerin Elina Ostrom, die ja so Selbstverwaltungsstrukturen untersucht hat, weltweit, so Feldarbeit und dafür auch den Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat für diese Erkenntnisse in dem Zusammenhang. Und zwar hat sie so 8 Designprinzipien herausgefunden. Und wenn die vorliegen, dann werden solche selbstverwalteten Strukturen wahrscheinlich langfristig bestehen können. Und eins davon, überraschenderweise nicht, ist halt eben diese Anerkennung seitens des Staates. Aber eben auch, dass die Leute, die dort vor Ort sind, sich selber organisieren können. Einfach aus dem Grund, dass sie selber wissen, was sie, also am besten wissen, was sie brauchen. Damit würde ich quasi starten, wenn ich jetzt einen Vortrag halte vor einer Verwaltung oder so, weil das natürlich, sie selbst legt halt zugrunde den einen Commons-Begriff, der so, also neoliberalen Commons-Begriff, der weniger, der also auf die Ressource fokussiert ist, obwohl natürlich dieses Gemeinschaftliche drumherum und diese Regelsetzungs- und so Sachen und so weiter super wichtig sind auch für ihre Arbeit. Aber genau, deswegen habe ich damit auch nicht angefangen, das auch anfangs nicht erwähnt, weil ich diesen Begriff eben nicht teile, aber dass ihre Arbeit super wichtig ist für das Konzept der Commons Public Partnerships, das genau muss ich natürlich auch erwähnen, weil es eben gezeigt hat, also Menschen, und das ist ja auch dieses Weltbild oder dieses Menschenbild, das so sehr ubiquitär ist, also allgegenwärtig ist, dass wir nicht fähig sind zu kooperieren. So, und Ostroms Forschung hat schon auch gezeigt, dass wir das sind. Und ich glaube, Leute, die sich selbst organisieren jeden Tag und die Commoning betreiben oder es vielleicht auch nicht so nennen, aber halt einfach solidarische Strukturen sich da irgendwie drin bewegen, die wissen das natürlich, denen muss ich das nicht erzählen, aber quasi auf viele Menschen glauben daran auch einfach nicht mehr, gerade in der Verwaltung. Und irgendwie aber zu zeigen, dass das doch so ist und dass wir kooperieren können und dass wir es auch irgendwie sollten, wenn wir ein Interesse daran haben, irgendwie die globale Polykrise zu bewältigen und zwar lokal vor Ort da irgendwas zu verändern, ja, ist, denke ich, auch, also eigentlich evident.
Ja, Katja, danke dir für deine Ideen dazu oder deine Ausführungen, um mal frei Tonsteine Scherben zu zitieren. Macht kaputt, was euch kaputt macht natürlich, aber baut auch auf, was gut für euch ist. So, und der Staat ist natürlich nicht neutral, er ist eng verknüpft mit Kapital und das Recht ist nicht neutral, ist eng verknüpft mit Verwertungsprozessen, aber der Staat und das Recht sind auch ein Kräfteverhältnis. So, und die können und müssen verschoben werden. Und dann ist vielleicht sowas wie auch eine Demokratisierung des Staates, eine Rücknahme von Staat und Politik in die Gesellschaft so. Und am Ende dann irgendwie die anarcho-kommunistische Kommune in Selbstverwaltung denkbar. So, ja. Und ich glaube, Deutsche und Wohnen und Co. Enteignen ist da ja ein gutes Beispiel, ne? Wie soziale Bewegungen überhaupt erstmal, starke soziale Bewegungen, das Recht erstmal verändern, ne? Also die haben ja Artikel 15 Grundgesetz,
ja,
den Vergesellschaftungsparagrafen überhaupt erst aus dem Dornröschenschlaf erweckt, so. Der lag da ja seit Gründung der Bundesrepublik und seit Grundgesetzbeginn irgendwie einfach da und wurde noch nie angewendet. Und am Ende geht es dann aber auch, wenn es um die konkrete Selbstverwaltung geht, dann des vergesellschafteten Wohnraums, geht es ja auch darum, ein Verhältnis zwischen Stadt/Staat und dann basisdemokratisch organisierten MieterInnen so, ne, zu designen auf eine Art. Und da schwebt ja jetzt Deutsche Wohnen und Co. Enteignen eine Anstalt öffentlichen Rechts vor. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass da irgendwie am Ende dann Commons Public Partnerships in diesem konflikthaft kooperativen Verhältnis zwischen Urban Housing Commons und halt dem Berliner Senat irgendwie ein Thema sein werden. Mhm. Oder? Ich meine, du hast zum Beispiel auch mit Aktivistis von Deutschen Wohnen und Co. Enteignen ja quasi zu dem Thema gearbeitet. Vielleicht kannst du deinen Blick auf dieses wechselseitige Verhältnis da im Fall von Artikel 15 und sozialer Bewegung einmal bringen und welche Rolle vielleicht dann auch am Ende Commons Public Partnerships, vielleicht heißen die am Ende nicht so, ne, aber sind es dann real, in dem Fall dann vielleicht auch spielen könnten.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich einmal starten, den Artikel 15 vorzulesen, damit alle wissen, worüber wir sprechen. Also, was denkst du?
Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals gemacht habe, Katja. Mhm. Ich glaube einmal, es liegt lange zurück. Wahrscheinlich in einer der ersten Folgen mit Deutsche Wohnen und Co. Enteignen habe ich den vorgelesen. So.
Okay, dann können die Leute nachhören.
Nee, im Gegenteil, die Wiederholung hilft ja. Also hämmer ihn nochmal uns allen ein. Mhm. Lies ihn gerne vor.
Ja, nicht den ganzen, aber Satz 1. Also Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Genau, und du hast es gerade schon gesagt, also erstmal steht da drin Gemeineigentum und Gemeinwirtschaft und der folgt auf Artikel 14, der das Eigentum, Privateigentum halt festschreibt. Mhm. Genau, und ich hatte die Möglichkeit, einerseits Protokoll zu führen in dieser Kommission, die eingesetzt wurde, zu dem Artikel 15, Vergesellschaftung von großen Wohnunternehmen in Berlin, vom Berliner Senat.
Die dann festgestellt hat, dass das möglich ist, ne? Und jetzt wird es verschleppt vom Berliner Senat. Da hast du Protokoll geführt bei der Kommission?
Genau, weil ich bin ja wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Isabel Feichner, Professor Feichner. Also das Buch habe ich anfangs auch erwähnt und sie war selbst auch in der Kommission. Genau, und dann hatte ich eben Protokoll geführt. Und dann hatte sie ein Forschungsprojekt jetzt, das ich als Projektkoordinatorin begleiten durfte in Hamburg am New Institute, und zwar Reclaiming Commonwealth Towards the Law and Political Economy of Land Commons. Und da, genau, ging es natürlich ganz viel um ein Recht für Commons, das war das zentrale Thema, aber eben auch in Zusammenarbeit oder mit Aktivistinnen von DWE. Und damit war eben auch Artikel 15 Thema, und das eben auch nicht zufällig, sondern weil diese Logiken von Commons und Commoning da natürlich irgendwo drinstecken. Ja, das kommt dann auch ein bisschen darauf an, wie man den Artikel liest, aber wenn man zum Beispiel den als kollektives Grundrecht versteht, wie das zum Beispiel so ein Verfassungsrechtler aus dem letzten Jahrhundert Helmut Ridder gemacht hat, dann sind wir dem eigentlich ganz nah. Also das kann man auch sehr gut nachlesen in dem Buch von Isabel, was auch wirklich so geschrieben ist, dass es eben auch Leute ansprechen sollte, die jetzt nicht unbedingt aus der Jura-Bubble kommen. Ja, und genau, du hast es jetzt gerade schon angedeutet, natürlich hat DWE vorgeschlagen, eine Anstalt des öffentlichen Rechts zu etablieren, aber Isabel schreibt zum Beispiel auch in ihrem Buch, und so sehe ich das auch, dass es eben auch die Möglichkeit gäbe, dadurch Commons Public Partnership zu etablieren, also dass der Artikel 15 diesen Raum eigentlich öffnet. Und ich denke, das wäre auch sinnvoller, weil mit der Anstalt des öffentlichen Rechts haben wir wieder Strukturen, die gewisserweise vorgegeben werden, in die dann irgendwie sich von unten reingezwängt werden müsste, wohingegen die Commons Public Partnership in dem Falle ermöglichen würde, dass, wie gesagt, also in meinem Verständnis von der Commons Public Partnership geht es vor allem darum, dass Selbstverwaltungsrechte an bestimmte Gruppen, die direkt demokratisch organisiert sind, also auf Augenhöhe, in Peer Governance auch, also dieses horizontale gemeinsame Tun, das Commoning und so weiter, dass diese Gruppen, die das verfolgen, eben diese Selbstverwaltungsrechte bekommen und damit eben auch ihre eigenen Strukturen aufbauen können. Also sich eben nicht, was halt ein großes Problem ist jetzt gerade, beispielsweise wenn, also wir haben ja gerade schon darüber geredet, viele organisieren sich, viele schaffen tolle Projekte, aber häufig sieht man sich irgendwann, obwohl man eigentlich informelle Strukturen, die jetzt nicht rechtlich anerkannt sind, geschaffen hat, also eigentlich so seine eigenen rechtlichen Strukturen, weil ich verstehe Recht und soziale Normen, also ich verstehe das als Kontinuum. Das heißt, das, was da passiert, wenn Gruppen sich organisieren, ist auch eine Form von Recht, aber eben bottom-up gesetztes Recht. So, und eine Commons Public Partnership würde eben quasi dieses Recht zugänglich machen, auch für die Verwaltung, also erstmal das eben anzuerkennen, das sind eigene rechtliche Strukturen, und gleichzeitig aber eben auch das, ich sag mal, ernst nehmen, also dass dann dieses kollektive Rechtsobjekt, das da geschaffen wird, oder diese Rechtsstrukturen eben auch auf Augenhöhe mit dem Staat zusammenkommen kann. Dass wir davon entfernt sind, ist eben klar, aber das ist eben auch das, was dahinter steht sozusagen. Und wenn es eben eine Commons Public Partnership wäre, in der dann Wohnraum organisiert wird oder dann denke ich, wäre das deswegen auch irgendwo zielführender und wäre dann eben die Möglichkeit, auch das Recht auf Staat über Artikel 15 umzusetzen, weil auch Deutsche Wohnen enteignen, ging es ja dann nicht nur darum, also auch, natürlich war wichtig, Wohnraum und so weiter, bezahlbaren Wohnraum so zu schaffen und der Finanzialisierung entgegenzuwirken, aber eben gleichzeitig auch, also einfach ein anderes Zusammenleben und eine Demokratisierung des Zusammenlebens zu schaffen und eben, ja, mehr Räume vielleicht auch zu schaffen, wo man sich begegnen kann, die man gemeinsam gestalten kann und so weiter. Kennen auch einige Leute, die da sich auch drüber Gedanken machen. Genau, und mir auch vorstellen könnte, da irgendwie langfristig im Austausch zu sein und zusammen sich damit zu beschäftigen. Ich würde aber auch gar nicht sagen, dass das eine oder das andere jetzt besser ist. Mein Interesse ist einfach höher an Commons Public Partnerships, weil ich glaube, dass sie dann doch noch mehr Freiheit gewähren könnten, eben also weil sie dann wirklich Selbstverwaltungsrechte eröffnen könnten. Und du hast es jetzt gerade auch schon gesagt, deswegen, also ja, natürlich, jetzt gerade, es gab die Kommission, das wird auch viel als Verschleppungstaktik bezeichnet, aber ja, man muss auch anerkennen, ich glaube, vielleicht kommen wir dazu später noch, aber dass dieser Artikel 15, also ich habe 6 Jahre lang Jura studiert und ich habe den nicht einmal gelesen. Das ist bezeichnend, das sagt auch ganz viel darüber aus, wie Juristinnen eben ausgebildet werden, nämlich natürlich auch um die Strukturen, wie sie sind und jetzt, also und Machthierarchien und so weiter, dass die sich immer schön weiter reproduzieren können. Aber in unserem Grundgesetz, und da werden jetzt wieder einige denken, ja, okay, aber da steht halt ganz viel drin und eine Verfassung ist immer irgendwo links von der Gesellschaft, solange es eben nicht umgesetzt wird, was da steht. Und es ist auch wichtig, als Juristin sich vor Augen zu führen, aber nicht nur als Juristin, sondern eben auch als soziale Bewegung, wie DWE das gemacht hat, dass unser Grundgesetz eigentlich ganz viel hergibt. Nur wir müssen halt darauf hinwirken, dass das also immer mehr Raum bekommt in der Debatte. Und dafür bewundere ich DWE, also nicht nur dafür, aber sicherlich auch, dass eben gerade in den Rechtswissenschaften diese Norm Aufmerksamkeit bekommen hat, wie es vorher nicht war. Also diese Norm wurde ja nie, seit sie im Grundgesetz steht, angerührt, umgesetzt und jetzt gerade gab es immerhin diese Kommission und das ist vielleicht nicht das, was wir wollten oder wo es hingehen sollte, aber es ist auf jeden Fall so, dass da ja auch ein positives Ergebnis rausgekommen ist und dass man damit arbeiten kann. Ja, dass es dann vielleicht nicht so ist wie in anderen Fällen, wo es dann vielleicht ein Vergesellschaftungsgesetz direkt gegeben hätte, aber dann wird es gekippt von Gerichten. Also sicherlich ist so eine Transformation auch des Rechts und auch wenn man transformative Potenziale in der Verfassung nutzt, ja nichts, was von heute auf morgen passieren kann. Aber deswegen ist es gerade so wichtig, dass so Gesprächsdebatten angestoßen werden und das hat DWE. Also genau, allein schon der Fakt, dass dann diese Norm auf einmal im Staatsexamen dran kam, dass dann Studierende da saßen, die das mit Sicherheit niemals diese Norm gelesen hatten oder wenn es hochkommt ein halbes Jahr vorher, weil es dann in der rechtspolitischen Debatte war, aber sich nie wirklich damit auseinandergesetzt haben und dann auf einmal sollten sie darüber schreiben. Das ist für die Leute dann nicht so geil gewesen, aber das ist halt, im Prinzip ist es super krass. Also dass DWE das ist halt, ja, dass DWE das geschafft hat, dass sich so damit beschäftigt wird.
Ja, Katja, AÖR und oder CPP und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile, spannende Sache auf jeden Fall. Vielleicht bleibt ihr dazu ja im Austausch, das wäre schön, denn Gesetz im Fall DWE ist mit dem Gesetzesvolksentscheid erfolgreich. Dann sind das ja super relevante Fragen. Ja. Haben wir jetzt gar nicht die Zeit, hier das zu vertiefen, vielleicht an einer anderen Stelle mal.
Ja.
Ich würde gerne noch kurz, Katja, bevor wir dann auf die CPP-Beispiele aus Italien eingehen, noch kurz darüber sprechen, wie sich auch die Rechtswissenschaften und das Rechtsverständnis durch Kämpfe um Commons verändern. Wir haben da ja eben schon über Artikel 15 im Grundgesetz gesprochen, ne? Und Commons als Praxis liegen ja jenseits von Markt und Staat und auch im Recht gibt es ja diese Spaltung in privat und öffentlich. Ein Recht für Commons würde natürlich auch das Recht fundamental transformieren.
Ja.
Und das ist etwas, wo sich innerhalb der Rechtswissenschaften, die natürlich irgendwie auch eine konservative DNA in sich tragen, Leute wie du eben, Transformationsrechtler, befassen. Zwei Fragen. Wie lässt sich, ohne dass du jetzt zu sehr ins Jurasprech kommst, diese Transformation des Rechts durch Commons, also die Transformation des bürgerlichen Rechts, wie lässt sich darüber nachdenken? Das ist das eine. Und wie werden eigentlich auch die Rechtswissenschaften transformiert durch die Kämpfe um Commons, die wir sehen und auch natürlich durch kritische Juristinnen wie dich und andere?
Mhm. Genau, also vielleicht allgemein, unser Rechtssystem basiert ja auf einer Dichotomie, also diesem privaten Recht und dem öffentlichen Recht. Und dann ist die Frage, wenn wir über ein Recht für Commons nachdenken, wie stehen die eigentlich dazu? Genau, und der italienische Rechtssoziologe Giuseppe Micarelli bezeichnet die Commons eben als hybrides Gebilde, die ja die Kraft haben, beide Sphären so zu transformieren. Also man würde ja Commons jetzt, also selbstverwaltete Strukturen, weder wirklich in die private Ecke bestenfalls schieben, als auch nicht wirklich in die öffentliche Ecke, sondern es ist ja was Eigenes, so dieses Gemeinschaftsgetragene. Und das ist eben auch das Spannende bei der rechtlichen Übersetzung. Deswegen sage ich ja auch, oder ist mein Tag ja auch bei der Commons Public Partnership, es muss um Selbstverwaltungsrechte gehen. Und das zeigt sich dann ganz konkret. Also das ist ein ganz interessanter Aufsatz von Giuseppe, dieses Hacking the Legal heißt er, wo er beschreibt dieses Verhältnis oder diese Problematik, wenn man jetzt anfängt, diese Selbstverwaltungsstrukturen, was ich vorhin schon angedeutet hatte, ins Privatrecht zu übersetzen. Einfach nach der Logik, dass so private Zusammenschlüsse dann ja irgendwie, dass es da schon was gibt im privaten Recht und dass man sich ja da quasi eingliedern kann. Und das ist aber das Problem, weil das auch dieses private Recht und diese Struktur natürlich performativ wirken, also natürlich Einfluss auf diese Selbstverwaltungsstrukturen nehmen. Allein schon, wenn sie zum Beispiel, wenn dann ein Vorstand bei einem Verein, sag ich mal, jetzt ins deutsche Recht, er ist ja, betrachtet das ja oder schreibt das für das italienische Recht, das lässt sich aber auch auf das deutsche Recht übertragen. Und da auch nochmal mit Fokus auf das deutsche Recht gesagt, es gibt eben eine abschließende Anzahl von Rechtsformen im deutschen Recht, von Privatrechtsformen. Und da kann man dann auswählen. Aber das war's dann auch. Und wenn, was ziemlich wahrscheinlich ist, Selbstverwaltungsstrukturen da sind, dann werden die nicht eins zu eins übereinstimmen mit den Strukturen, die das jeweilige Gesetz oder wie auch immer halt hergibt. Mhm. Das heißt, es wird dann immer, wenn man irgendwie vom Staat anerkannt werden möchte, als eine Gruppe, die was auch immer macht, oder eben sich im Rechtsverkehr kollektiv dann bewegen möchte, wird dann immer irgendwann die Frage kommen, welcher dieser Rechtsformen ist eigentlich der wir uns jetzt bedienen. Und das kann dann eine Stiftung sein oder es kann ein Verein sein oder was auch immer. So, aber es wird immer Problem, also würde ich jetzt sagen, und auch von dem, was ich in Gesprächen rausgehört habe, kann es eben Hürden bereiten. Also wir hatten, so bin ich auch ja zu dem Thema gekommen, Commons Public Partnership, weil an der Professur für öffentliches Recht und Wirtschaftsvölkerrecht von Professor Feichner hat diese eine Law Clinic Transformationsrecht etabliert. Und in dem Semester, als ich dazu gestoßen bin, also erstmal ein sehr spannendes Format, können wir vielleicht später nochmal drüber reden, aber um jetzt beim Thema zu bleiben, waren eben Commons Public Partnerships das Thema, aber ausgehend von einer Bestandsaufnahme. Also wir haben zusammengearbeitet mit Tempelhof Haus und Feld, heißt die Initiative, oder dem Hansa-Forum, also so Initiativen in der Stadt, die Stadt irgendwie gestalten wollen und sich Räumlichkeiten erkämpfen und so weiter und die, ja, damit was machen. Und dann war halt so ein bisschen die Frage, okay, was ist eigentlich euer Problem? Also wieso klappt's gerade nicht? Jetzt mal ganz salopp gesagt. Und das haben wir halt versucht zu analysieren und das ist eben ein, unter anderem ein zentraler Punkt. So, dass diese Rechtsformen vielleicht einfach nicht so funktionieren oder nicht nur vielleicht. Und die Commons Public Partnership, wenn es dann eben so wäre, wäre dann ja auch nicht jenseits von Markt und Staat, sondern eben so eine, ich würde sagen, so ein etwas Vermittelndes, um diese Logiken des Commonings und die des Staates, der Verwaltung, wie auch immer, eben zusammenzuführen, ohne aber die Logiken des Commonings dadurch aufzuweichen. Also wir haben ja zum Beispiel, ohne dass ich das jetzt sage, dass es schlecht ist, auf gar keinen Fall, aber wenn man jetzt das Haus der Statistik in Berlin sich anguckt, die sich ja auch als Civic Public Partnership bezeichnen, genau, dann ist es halt, würde ich sagen, eine Vorstufe von einer Commons Public Partnership, wo aber kein Selbstverwaltungsrecht der jeweiligen Gemeinschaft gegeben ist. Und das kann eben auch Probleme hervorbringen. Und das kann eben dafür sorgen, muss es nicht. Und ich sage das jetzt auch nicht in Bezug auf das Haus der Statistik, die ganz wundervolle Arbeit machen. Aber es kann eben dazu kommen, dass diese Commons-Logiken aufgeweicht werden. Also man sagt auch Commons-Washing sozusagen. Weswegen ich halt glaube, dass es wirklich einfach Selbstverwaltungsrechte braucht, was ich jetzt schon sehr oft gesagt habe. Aber ja.
Ja, cool. Vielleicht können wir gleich auch nochmal, wir wollen ja noch über die Beispiele in Italien, wo sich viel getan hat, mit Blick auf Commons Public Partnerships sprechen. Aber vielleicht können wir da dann auch nochmal auf Beispiele aus dem deutschen Kontext eingehen. Zunächst, das hätte mich aber noch interessiert, zu dir persönlich und auch nochmal zu dem ganzen Kontext Rechtswissenschaft. Wie bist du eigentlich persönlich zum transformativen Recht gekommen? Und Stichwort transformatives Recht, was bedeutet das eigentlich? Weil wir haben ja schon drüber gesprochen, Recht hat erstmal eine konservative DNA, dann ist in Recht sind auch Ungleichheits- und Machtverhältnisse eingeschrieben, oft zugunsten von Kapital am Ende. Und transformatives Recht befasst sich meiner Ansicht nach mit der Frage, wie auch sozial-ökologische Bewegungen im weitesten Sinne Recht für sich nutzen können. Und da sind ja dann auch kritische Juristinnen dann auch in Theorie und Praxis mit befasst. Deswegen kannst du vielleicht mal sagen, was bedeutet transformatives Recht und was sind da auch wichtige Entwicklungen in Rechtswissenschaft und in kritisch-juristischer Praxis, die spannend sind?
Ja, gern. Also ich bin seit meines Studiums in einer kritischen Juragruppe aktiv gewesen. Also es gibt in Deutschland seit 1989 so ein Netzwerk linker kritischer Initiativen im juristischen Ausbildungsbereich, die dann eben Dachverband ist der Bundesarbeitskreis kritischer Juragruppen. Genau, die geben auch zum Beispiel die Forum Recht oder teils auch den Grundrechte-Report mit heraus. Genau, und wir haben uns eben organisiert an meiner Fakultät, das war an der Uni Potsdam, und das ist aber, wie gesagt, in vielen Fakultäten so. Also wenn jetzt irgendwie Menschen zuhören, die selber Jura studieren und ihren Platz noch nicht so ganz gefunden haben in so einem konservativen Raum, dann haltet vielleicht Ausschau nach diesen Aktionskreisen, Arbeitskreisen kritischer Juristinnen. Also ohne diese Vernetzung hätte ich es definitiv nicht durch dieses Studium geschafft. vor allem auch, wenn man dann einmal ein Wochenende wieder bei einem Bundesarbeitskreistreffen war. Was wird dann immer von einer Gruppe organisiert, und dann fährt man dorthin in die Stadt und auf einmal sind dann da ganz viele Themen, die im Jurastudium hinten runterfallen und wo man dann wieder weiß, warum man sich irgendwann mal für Recht interessiert hat oder für Gesellschaftsorganisation generell. Genau, weil im Jurastudium selbst eben wenig Raum ist für so, weder für Reflexionen über die Rechtsgeschichte oder, also die, wenn es jetzt nicht eurozentrisch ist, das kriegen wir noch hin, aber dann ist auch irgendwie auch meistens Schluss, also kommt auch auf die Fakultät an, aber ist auf jeden Fall ein großes Problem, weil es eigentlich rotiert das ganze System immer um die Vorbereitung auf die Examensprüfungen, um die Anwendung von dem bestehenden Recht, ohne sich wirklich zu fragen, wie ist das überhaupt dahin gekommen? Also so und also, genau, also immer dieses Vermitteln von, das ist da und das müsst ihr kennen, aber nichts darüber hinaus. Und auch nicht die Frage, wie verhält sich das zum Beispiel zu einer Polykrise? Und das heißt, ich war dann, kann man vielleicht jetzt schon raushören, so relativ, auch wenn ich im AKJ organisiert war, relativ frustriert am Ende meines Studiums und bin dann tatsächlich über ja, die eine Podcast-Folge, die 111 von Dissens, zu Defund the Police, zum Konzept der transformativen Gerechtigkeit gekommen und darüber nach ein bisschen Recherche auch zu den Commons am selben Abend und habe dann ein Praktikum beim Commons-Institut gemacht und bin so auch auf den, unter anderem auf Johann Steudler aufmerksam geworden. Das ist ein Rechtsanwalt, genau, bei dem habe ich das Praktikum gemacht, der sich mit Legal Hacking befasst, also der zu Privatrecht arbeitet und dem transformativen Einsatz von Privatrecht, der also Gruppen berät, die vielleicht zum Beispiel solidarische Landwirtschaft oder so betreiben, wie sie sich gut organisieren können mithilfe des Rechts. Und genau, da kann man dann eben auch ziemlich was reißen. Das ist auch sehr spannend. Und Johann hat mir dann eben von der Law Clinic Transformationsrecht erzählt, die Isabel Feichten an ihrer Professur gestartet hat. Da habe ich dann dran teilgenommen, wie gesagt, also zu Commons Public Partnerships war das ja damals. Und genau, das ist, denke ich, also es gibt sicherlich einige Experimente, die schon gewagt werden in der deutschen Rechtswissenschaft. Das würde ich auch gar nicht sagen, aber das ist dann immer, das sind dann immer so bestimmte Leute, die sich dann, die da dann irgendwie Raum für schaffen. Das ist jetzt nicht strukturell angelegt im Jurastudium, sondern es ist eben das krasse Gegenteil. Also ich habe mich auch viel und bin auch noch dabei organisiert und engagiert für die Reform der juristischen Ausbildung, weil ich glaube, dass da ganz, ganz viel Potenzial liegt. Und das glaubt, also das kommt dann auch zum Ausdruck, wenn man sich vorstellen würde, es gäbe mehr von solchen Law Clinics. Genau, und dieser Law Clinic Transformationsrecht an der Professur liegt eben ein Verständnis zugrunde, dass Rechts- und Rechtswissenschaft auch transformativ sein könnten für gesellschaftliche Institutionen und Beziehungsweisen mit dem Ziel, eben Freiheit und ja Wohlergehen für alle zu schaffen. So als einen zentralen Punkt. Wen das interessiert, es gibt auch noch, finde ich, einen sehr guten Essay von Isabel dazu, The Law Clinic Transformation Law, auf dem Blog des New Institutes, wo sie noch ein bisschen mehr darauf eingeht. Also gerade auch für Leute, die vielleicht Jura studieren, die sich dafür interessieren, könnte das interessant sein. Genau. Und wie gesagt, in dem Format zur Commons Public Partnership, genau, haben wir eben auch zusammengearbeitet. Also es ist halt inter- und transdisziplinär ausgerichtet und es geht eben einfach darum, so einen großen, groß angelegten Kommunikationsprozess zu schaffen. Und ich glaube, auch ein zentrales Problem ist ja auch einfach diese fehlende Zugänglichkeit zu dem, was vielleicht schon vorhanden ist. Also Deutsche Wohnen enteignen hat es geschafft, sich diesen Artikel 15 irgendwo anzueignen oder zu nutzen zu machen, wenn es vielleicht auch immer noch nur ist, dass eben jetzt eine Kommission eingesetzt wurde und noch kein Vergesellschaftungsgesetz eben besteht, aber die haben trotzdem unglaublich viel geschafft und da, ganz viele Potenziale sind auch im Bestehenden, in der bestehenden Rechtsordnung vorhanden und die Verfassung bietet es an, aber wir müssen halt darüber sprechen und irgendwie das auch wahrnehmen und dann uns auch darauf gezielt stützen.
Ja, ihr Lieben, ich möchte die kurze Pause hier für einen klitzekleinen Dissens-Werbeblock nutzen, denn ich und dieser Podcast hier, wir sind auf euren Support angewiesen. Es ist die große Community aus Fördermitgliedern, die diesen Podcast hier trägt, die dafür sorgt, dass ich unabhängig, kostenlos und werbefrei für alle da draußen senden kann. Genau, und wenn du noch nicht als Fördermitglied dabei bist, dir dieser Podcast gefällt und du es dir gerade finanziell leisten kannst, dann mach doch jetzt auch mit. Es geht schon ab 3 € im Monat. Du ermöglichst dadurch, wie gesagt, meine Arbeit am Podcast. Du ermöglichst dadurch auch die Arbeit der Was-Tun-Crew, Minken und Valentin, die supporten wir ja auch. Und es winken Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungsgewinne. Was es dieses Mal abzustauben gibt und wie du bei Dissens mitmachen kannst, das erfährst du in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. So, und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit der Transformationsrechtlerin Katja Schubel. Wir sprechen hier über ein Recht für Commons und Commons Public Partnerships. Genau, vielleicht hört es jetzt auch die ein oder andere Person, wie du schon sagtest, hast du ja selbst die Leute adressiert, die im Jurastudium stecken und auf Sinnsuche sind oder ein bisschen abgefuckt sind und für die das anders ist, genau, sich mit anderen, mit kritischen JuristInnen zu vernetzen. Oder es hören Leute, die Jurastudierende kennen und die können denen dann die Folge schicken. By the way, das ist natürlich wunderschön zu hören, dass dieser Podcast hier dich auf deinem Lebensweg so eng begleitet hat und das auf eine Art auch geshaped hat. Ja, das ist wirklich für mich wunderschön zu hören und ich stelle mir so vor, dass das vielleicht auch der ein oder anderen Person geht, die uns hier so zuhört und dass das für die auch wichtiger Begleiter auf ihrem politischen oder wie auch immer Lebensweg war. Nee, das ist eine schöne Sache.
Ja.
Vielleicht sprechen wir jetzt tatsächlich mal noch konkreter über Commons Public Partnerships. Katja, wie wär's? Wollen wir uns mal die Beispiele in Italien anschauen?
Ja, ist eine gute Idee.
Neapel und Bologna, darüber habe ich lernen dürfen. In Vorbereitung zu unserem Gespräch habe ich natürlich deine Artikel zum Thema gelesen. Genau, in Bologna und Neapel, da haben Aktivistis eben schon Commons Public Partnerships erstritten im Verhältnis zur Stadtverwaltung da Selbstverwaltungsrechte erstreiten können. Genau, vielleicht kannst du einfach uns mal abholen und kannst so ein bisschen die Entwicklungen dort erläutern, weil das macht wahrscheinlich am deutlichsten, wie so ein Common Public Partnership am Ende auch aussehen kann. Und diese Beispiele im italienischen Raum, wo man gerade in Neapel auch so eine starke Commons-Bewegung, die sich auch wirklich so versteht, ja, die so heißt auch, wo man das hat, die sind doch recht illustrativ dafür, was Commons Public Partnerships sein können und wie die Gesellschaft dann auch transformieren können.
Genau, also ich denke auch, oder der Blick nach Italien und in die, vor allem auch in die italienische Rechtswissenschaft und Rechtspraxis ist ja unglaublich hilfreich. Und ich habe mich deswegen auch mit zwei Beispielen sehr viel beschäftigt, eben, was du schon meintest, Bologna und Neapel, aus dem einfachen Grund auch, weil die sehr, könnte man sagen, gegensätzlich sind in der Art und Weise, wie dort jeweils ein Recht für Commons geschaffen wurde, wie Commons vielleicht auch gelebt werden und verstanden werden, nämlich der eine Ansatz top-down und der andere bottom-up. Und ich fange mit dem weniger spannenden, also vielleicht für viele weniger spannenden Top-Down-Ansatz an, der aber an sich auch sehr interessant ist, weil eben das Wording stimmt. Also der Begriff der Commons, das ist jetzt wahrscheinlich schon angeklungen oder auch klar geworden, ist nicht immer eine Selbstbezeichnung. Also ich würde auch sagen, dass viele Gruppen, die sich im Rahmen der Rechts auf Stadtbewegung irgendwie organisieren, Orte wieder aneignen, auch entgegen von Eigentumsrechten und die nutzen, dass die auch Commons schaffen, aber deswegen wird es ja nicht so bezeichnet oder auch Commoning machen. Also alles, was irgendwie auf den Logiken von Solidarität beruht und wo es um Augenhöhe geht und den Abbau von Machthierarchien jeglicher Art, würde ich als Commons bezeichnen. So, und das ist auch, was Federici, was ich eingangs gesagt habe, mit dieser Sprache der Commons meint oder der Politiken, die das, also das hat eben einen, das ist was Beschreibendes vor allem auch, um das gängig zu, also um das dann wiederum, und das ist auch wichtig fürs Recht, um dann eben einen Begriff zu haben, wo man dann verschiedene Sachen drunter fassen kann, weil jedes Commons auch anders aussieht, jede Gruppe ist anders organisiert, sind halt andere Menschen, die das gestalten, Ende der Geschichte. Mhm. Und genau, damit kann man dann einmal nach Bologna gucken. Da hat ein Rechtswissenschaftler, Christian Iaioni, ein Projekt ja initiiert, das Urban Commons Governance Lab heißt das, und zwar inspiriert von dem Werk von Edina Ostrom, was ich schon erwähnt habe, die ja gewisse Designprinzipien rauskristallisiert hat im Wege ihrer Feldforschung und mit ihrem Team gemeinsam. Und inspiriert davon hat er gemeinsam mit Sheila Foster sich eben auch Commons in der Stadt angeguckt, und die haben dann drei Designprinzipien herausgearbeitet, wie Commons in der Stadt also organisiert sind, und einerseits und andererseits aber auch, wie die gestärkt werden können und vielleicht auch wie eine ganze Stadt zum Commons werden kann, was sehr spannend ist. Und dann eben haben sie dieses LabGov, wird es auch genannt, also dieses Urban Commons Governance Lab, in Bologna in einigen Stadtteilen, in drei Stadtteilen initiiert, also auch Feldexperimente, um eben zu erfragen, was wollen die Leute dort vor Ort eigentlich? Also man muss sich vorstellen, Bologna war eine Stadt mit einer sehr, sehr großen Partizipationskultur, und das ist dann irgendwann vorbei gewesen. Und es gab dann ein großes Unbehagen auch, vor allem im Jahr 2011 mit den Nachwirkungen der Finanzkrise und der Reduktion wohlfahrtsstaatlicher Elemente und so weiter. Das war dann einfach ein großer Mangel an Vertrauen in die Politik spürbar. So. Mhm. Und in diesem, in dieser Atmosphäre wurde dann eben dieses LabGov gestartet, das diese Sheila Foster, eine andere Rechtswissenschaftlerin, auch bezeichnet als geeignet, um das Recht auf Stadt juristisch einzukleiden, dieses Vorgehen, weil eben erst diese Abfragen gemacht wurden. Und dann schließlich wurde daraus eine Verordnung erarbeitet über die Kollaboration zwischen BürgerInnen und der öffentlichen Verwaltung rund um die Aktivitäten, die auf Pflege und Regeneration von Urban Commons zielen. Also ein unglaublich langer Name. Ist auch immer schön, das auf irgendwelchen Konferenzen zu sagen, weil die meisten Leute bis zum Ende gar nicht mehr zuhören. Aber ist ja auch egal, so heißt die Nummer. Und das ist auch eigentlich wichtig, das zu sagen.
Stolpern einprogrammiert.
Ja, voll. Ja. Bin ich ja auch gerade, also hat schon wieder gepasst. Aber ja, und wenn man sich das dann näher anguckt, also ich will da jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, ich will nur erstmal darauf hinweisen, es gibt diese Verordnung, da steht auch konkret drin Urban Commons und dass die gefördert werden sollen. Das schwebt natürlich auch, was wir auch schon besprochen haben, in diesem, dass der Diskurs in Italien viel, viel weiter ist, dass vor allem der Begriff der Beni Comuni sehr, sehr wichtig ist. Also das war das ist eine Bewegung von vor allem KünstlerInnen, die unter anderem Theater besetzt haben, aber und generell auch, dass ganz viel als Beni Comuni eingefordert wurde, also als Gemeingut. Das heißt, da ist noch nicht dieser Commons-Begriff präsent, aber es ist dann nicht mehr die Forderung nach einem Recht auf Stadt, sondern es ist die Forderung auf etwas, auf so etwas zu gestalten konkret. Also ne, dieses Gemeingut Commons liegt ja schon nah beieinander. Hm. Und in diesem, also dieses diese Verordnung hat aber nicht, also genau, hat eben dieses Commons auch dabei. Und dann wird das natürlich definiert, also was ist eigentlich ein Commons und wer kann sich hier eigentlich darum kümmern? Also das sind dann die sogenannten Active Citizens in Paragraph 2c, werden die definiert als alle Subjekte, die einzeln oder kollektiv zusammengeschlossen in jeglicher sozialen Formierung aktiv werden, eben zum Schutze von den Urban Commons und zur Pflege und so weiter. Und das ist wiederum wichtig für den Paragraph 5, der nämlich so dieses Kerninstrument der Verordnung festlegt. Das sind nämlich Kollaborationspakte, die geschlossen werden können zwischen der Stadt, was das genau ist, definiert der Paragraph 2b, und dann eben die aktiven BürgerInnen, um solche Einsätze für die Pflege und Regeneration von Commons durchzuführen. Hm. Das heißt also, man muss sich das vorstellen, wenn man das überträgt. Also ich will jetzt nicht so sehr noch weiter mit Paragraphen quasi jonglieren. Man kann sich das ja dann auch einfach durchlesen, wenn es einen interessiert. Und da steht noch viel, viel mehr drin, was interessant ist. Aber wenn man sich das konkret vorstellen würde, es gäbe eine Verordnung in der Stadt, in der man wohnt. Man könnte also da reinschauen und eben hätte die Möglichkeit, so einen Kollaborationspakt, also so einen Vorschlag, es gibt dann auch eine Norm, die sagt, wo das eingereicht werden kann und so weiter, könnte man erstmal an die Stadt herantragen, wenn man ein Projekt hat. Und könnte dann eben mit dieser Stadt, also mit der jeweiligen Stadt oder Stadtverwaltung oder der jeweilig zuständigen Stelle, versuchen, dieses Projekt umzusetzen und gewisse Konditionen vielleicht auch rauszubekommen. Also, dass man entweder finanziell gefördert wird oder Zugang zu Raum bekommt. Also zum Beispiel, wenn ich dann eine brachliegende Fläche habe, die irgendwie schon mega lange in dem Viertel da so ist, und dann Leute anfangen, da was zu pflanzen und dann übermorgen wird dann entschieden, dass jetzt gebaut werden soll, dann ist der Garten wunderschön und trotzdem weg, drei Tage später. Und oder drei Wochen, je nachdem. Oder drei Monate, ist auch egal. Auf jeden Fall wäre das eben eine Möglichkeit, um dem vorzubeugen, weil man, was ja ein großes Problem ist, man weiß ja meistens schon mal gar nicht, wen man fragen soll. Also wer ist jetzt eigentlich zuständig? Eigentlich ist niemand zuständig. Und dann gibt es eine coole Idee, es gibt ein cooles Projekt. Und das wird dann entweder gemacht und dann verschwindet es oder es wird gar nicht gemacht. So, und beides ist irgendwie nicht so zielführend. Deswegen wäre es schon mal ein super Fortschritt, wenn es so eine Verordnung auch in deutschen Städten geben würde. Und es ist auch gar nicht so fernliegend, dass sowas passieren könnte. Gleichzeitig möchte ich es auch mitsagen, wird diese Verordnung auch kritisiert, zum Beispiel von Giuseppe Carelli, der wiederum die Prozesse in Neapel, zu denen ich gleich komme, auch begleitet hat, einfach dahingehend, dass es im Grunde Logiken reproduziert, die wir jetzt schon kennen. Also es werden dann Kollaborationspakte geschlossen und dann gibt es Projekte und dann laufen die für 4 Jahre und dann ist vorbei. Und dann werden die vielleicht verlängert oder sie werden es nicht verlängert. Aber es geht jetzt nicht wirklich um eine, also was nicht geschafft wurde, so ist jedenfalls mein Eindruck und das, was ich bisher, also ich war nicht vor Ort, ich habe nicht mit den Menschen geredet, aber was ich gelesen habe da an Kritik daran, ist eben dieses, es sind trotzdem irgendwo gewisse Logiken, die hier reproduziert werden und so ein richtiges, sowas richtig Transformatives ist es jetzt nicht. So. Mhm. Aber dass es trotzdem Vorbildfunktion haben kann für deutsche Kommunen, will ich auf gar keinen Fall runterspielen. Und dass es ein super wichtiges Projekt war, will ich auch nicht runterspielen. Genau, aber so, das sollte man, denke ich, mitsagen, dass es vielleicht noch nicht das Ziel sein kann. Genau. Und damit wäre dann eben der Bottom-up-Prozess in Neapel das nächste. Das zweite, was ich selber auch viel, viel spannender fand und sehr, sehr fasziniert war, als ich das dann das erste Mal zur Kenntnis genommen habe, weil diese Prozesse, zu denen ich gleich komme, begleitet wurden von eben Giuseppe Carelli, diesem Rechtssoziologen, und sehr, sehr detailliert auch aufgeschrieben wurden, was sehr spannend ist in einer Veröffentlichung von ihm. Genau, und also basically hat es damit gestartet, dass, man muss sich vorstellen, in Neapel gibt es so einen riesigen Gebäudekomplex, ein ehemaliges Kloster, das einer Gräfin irgendwann gehörte, und die hat das dann der Stadt überlassen. Und dann stand es erstmal lange leer, dann gab es ein Erdbeben. Also weil es ein Erdbeben gab, stand es leer und dann irgendwann wurde es wieder hergestellt und just darauf von der Stadtverwaltung im Jahr 2011 einer Stiftung zugesprochen, die mit der Leitung eines UNESCO-Kulturprojektes betraut war. Mhm. Und man muss sich das vorstellen, also ähnlich wie auch in Bologna, was ich gerade skizziert habe, so in dem Zeitraum, es waren sowieso prekäre Verhältnisse, gerade für KünstlerInnen, und dann müsste eben die gesamte lokale, also so ein bisschen lokale KünstlerInnen-Szene wird da vorgeführt quasi. Also so war das Gefühl auf jeden Fall von den Leuten, die da irgendwie Kunst schaffen. Die brauchen selber Räumlichkeiten und dann wird dieser riesige Gebäudekomplex eben was, also einem externen Projekt überlassen. Mhm. Und das muss man sich dann auch noch mal vor Augen führen, dass, in, wie gesagt, die Debatte in Italien eine ganz andere ist. Und gerade auch ein paar Jahre vorher wurde eine Kommission eingesetzt, die Rodota-Kommission, die sich mit Beni Comuni beschäftigt hat, als möglicher weiteren Güterkategorie neben privaten und öffentlichen Eigentumsgütern quasi. Dadurch wurden dann, hat sich auch das Stadtstatut in dem Zuge der Diskussion und der Debatte, die national stattgefunden hat, in Neapel verändert. Und dann wurde da ein Artikel 3 eingeführt, dass die Gemeinde Neapel auch zum Schutz künftiger Generationen die Beni Comuni als funktional für die Ausübung der grundlegenden Menschenrechte in ihrem ökologischen Kontext anerkennt und ihre uneingeschränkte Nutzung im Rahmen der kommunalen Zuständigkeit garantiert. Und auch das, also das ist quasi in Artikel 3 zu Zielen und grundlegenden Werten der Kommune. Und natürlich wurde das dann auch so ein bisschen, also auch Kunst und Kultur sollte Beni Comuni sein, und das wurde natürlich als Symbolpolitik kritisiert, offensichtlich. Also dann gab es dieses Kloster und dann gab es diesen Raum und dann war er weg. So. Und das wollte man sich nicht gefallen lassen, und so wurde eben dieses Gebäude besetzt von den Kunst- und Kulturschaffenden, was auch in einem breiteren Kontext, was ich vorhin schon angedeutet habe, steht, dass generell in ganz Italien wurden Theater besetzt, eben um sie einzufordern als Beni Comuni. Mhm. Und das hat verschiedene Prozesse nach sich gezogen. In Rom zum Beispiel wurde eine privatrechtliche Stiftung zur Verwaltung als Beni Comuni gegründet. Ich habe jetzt aber Neapel ausgewählt, eben aus dem einfachen Grund, weil hier der Prozess ein bisschen anders war. Und zwar, einerseits hast du schon gesagt, war der Bürgermeister sehr aufgeschlossen gegenüber dieser Besetzung. Also es war nicht so eine typische Besetzung, die dann irgendwann geräumt wurde und dann war der Spaß vorbei.
Nicht direkt die Knüppel ausgepackt, ja, sondern erstmal miteinander gesprochen.
Genau, also tatsächlich, ja. Also es wurde dann eben miteinander gesprochen und genau, es wurde dann ein Stadtratsbeschluss im Mai 2012 erlassen, der eine rechtliche Grundlage schuf dafür, dass diese Besetzenden bleiben konnten. Also genau, den kann man sich dann genauer angucken, aber es wurde ihnen quasi eröffnet, dass sie gemeinsam diesen Ort zu einem Kulturzentrum machen konnten, also sich überlegen konnten, wie das aussehen soll. Natürlich wurde es jetzt nicht so gesagt, aber es schuf erstmal die Grundlage, dass sie da bleiben konnten. Mhm. Aber nicht das ganze Gebäude, weil wir hatten ja immer noch diese Situation, dass es eben dieses, also es gab schon noch diese Stiftung, die da dieses Gebäude genutzt hat, aber ihm wurde eben eine Etage zugestanden. Und das war sehr, sehr wichtig, weil ja dadurch eben die Möglichkeit eröffnet wurde, über Selbstverwaltungsrechte nachzudenken. Oder die Gruppe von KünstlerInnen konnten dann eben über eine Zeit, da wurde ein Arbeitstisch etabliert, ein offener, von 2012 bis 2015 haben die regelmäßig getagt, diese NutzerInnen des Gebäudes, diese KünstlerInnen und Kulturschaffenden, und haben dann 23 Artikel ausgearbeitet in diesem Prozess, in denen festgelegt wird, wie die Infrastruktur der Gebäudenutzung ist, wie Entscheidungen getroffen werden, welche Werte die Gemeinschaft hat, also klare Abgrenzungen gegen Faschismus, Rassismus, Geschlechterungerechtigkeiten und so weiter und so fort, kann man dann, ich meine, im ersten Artikel, ich habe jetzt lange nicht mehr reingeschaut, aber man kann die auch einsehen, teilweise in dieser Dokumentation von Giuseppe Micarelli unter anderem, diese Artikel. Genau, und eben das wurde gemeinsam ausgearbeitet und es hat auch also auch verstanden als Prozess. Also man hat das dann ausprobiert und neu gemacht und so weiter und so fort. Was, denke ich, auch super wichtig war. Und gleichzeitig war man weiterhin natürlich im Gespräch mit dem Stadtrat, weil so ganz klar war jetzt natürlich nicht, wie lange man das noch nutzen konnte. Also wir kennen das auch im Deutschen, dass dann so Zwischennutzungen gewährt werden, vielleicht nicht unbedingt als Reaktion auf eine Besetzung, aber dass teilweise schon irgendwie Zwischennutzungen möglich gemacht werden.
Genau.
Und man kann das jetzt im Detail, das fand ich auch super spannend, nachlesen, wie dann, was der Stadtrat wollte und was die NutzerInnen wollten und wie die dann zusammengekommen sind. Aber das Wesentliche hier war eigentlich einerseits wirklich, dass eben diese Selbstverwaltungsstrukturen also ausgearbeitet wurden und auch aufgeschrieben wurden einerseits. Und andererseits, dass man dann mit den Forderungen an den Stadtrat herangetreten ist, das ist unsere, also das wollen wir. Wir wollen Selbstverwaltungsrecht. Also wir wollen jetzt nicht irgendwie, dass ihr uns vorschreibt, was wir hier machen. So, wir wollen nicht nur Nutzungsrechte per se, sondern wir wollen wirklich auch diesen Ort selbst verwalten können. Und nach diesem langen Hin und Her, und das war sicherlich nicht einfach, und da ist auch sicherlich viel Kraft von Leuten reingeflossen, die da diskutiert haben und sich angestrengt haben, und auch mit Sicherheit eine wichtige Sache war eben, dass welche Leute da am Stadtrat saßen und wer der Bürgermeister war. Also der Bürgermeister war dem wirklich gut gesonnen. Also das will heißen, es wird jetzt nicht in jeder Stadt in Deutschland funktionieren, offensichtlich. Ich halte es aber dennoch auch für übertragbar. Aber anderes Thema. Aber jedenfalls, wurde dann in einem Stadtratsbeschluss diese Selbstverwaltungserklärung, Begriff ist UCCVG-Erklärung, wurde anerkannt, also wurde mit Rechtskraft versehen, was aus einer juristischen Perspektive super spannend ist und natürlich auch aus einer aktivistischen Perspektive, weil einerseits gab es jetzt Selbstverwaltungsrechte für dieses sogenannte Ex-Asilo, heißt der Ort, weil das zwischenzeitlich so ein Kinderheim war. Hm. Auf jeden Fall, haben die dann Selbstverwaltungsrecht bekommen, und das war aber auch nur der Anfang. Also du hast es vorhin schon gesagt, die Strukturen in Neapel und gerade auch Commons und Commoning, das ist eine größere Szene. Und sehr, sehr wichtig war eben, dass dort eine intermediäre Institution geschaffen wurde, das Observatory of the Commons, das quasi so eine Art Vermittlungsinstitution ist, also so, die nicht Staat ist und auch nicht Commoner, sondern was dazwischen stehend ist, und das aber so diese Prozesse, dass zum Beispiel weitere Commons, also die nennen sich in Neapel befreite Orte, entstehen können, und das ist auch passiert. Also weitere Gebäude beispielsweise umgenutzt werden konnten und da auch Selbstverwaltungsrechte ausgearbeitet wurden und so weiter. Da kann man jetzt noch mehr ins Detail gehen, das war jetzt wirklich sehr oberflächlich, aber genau, das war trotzdem, glaube ich, auch schon relativ viel, wenn man sich noch nicht damit beschäftigt hat, und ist meines Erachtens auf jeden Fall ein Beispiel, das zeigt, dass es auch funktionieren kann, also sich Selbstverwaltungsrechte zu erkämpfen, und es auch sollte, weil eben dadurch die Leute die Möglichkeit kriegen, die da vor Ort sind, ihre eigenen Strukturen aufzubauen, was auch in Übereinstimmung mit dem, was Ostrom in ihrer Arbeit herausgefunden hat, einfach das Nachhaltigste ist, wenn die Leute selber Regeln sich setzen und dadurch diesen Ort dann eben selbst verwalten können.
Ja, super spannend. Ex-Asilo. Ich werde das, wenn ich es nicht vergesse, liebe Leute, ich werde das in den Shownotes verlinken, die Website zum Beispiel. Da könnt ihr mal drauf schauen. Auch dieser Ort sieht echt spannend aus. Vielleicht habe ich ja mal die Gelegenheit, irgendwann in Neapel zu sein und das zu besuchen. Aber Katja, mich hätte von dir jetzt nochmal interessiert, bezeichnen die das selbst eigentlich als Common Public Partnership, oder ist das quasi eine Bezeichnung von dir oder aus dem rechtswissenschaftlichen Kontext, die da drauf angewandt wird. Das ist das eine. Und wie haben die eigentlich kreativ mit dem Recht umgehen müssen? Also du hast ja jetzt schon irgendwie von Jus Civici gesprochen, so. Also ich habe bei dir auch nachgelesen, eben, die mussten sich wirklich auf mittelalterliches Gewohnheitsrecht oder was heißt mussten, sie haben sich darauf bezogen und haben das so dann irgendwie die Selbstverwaltungsrechte im Rechtsrahmenkontext öffentlich-privat, wie der italienische auch ist, haben sie das irgendwie halt tatsächlich zu Papier bringen können, um das halt auch festzuhalten. Ohne jetzt irgendwie zu krass Legal Talk hier zu machen und irgendwie die Leute zu langweilen, fände ich das schon noch einen interessanten Aspekt, wie man wirklich geschafft hat, so ein Commons Public Partnership dann konkret rechtlich umzusetzen. So. Und da braucht es dann auch an anderen Orten kritische JuristInnen, die sowas begleiten. Anders wird das nicht funktionieren, nehme ich an.
Ja, also danke, dass du die Frage gestellt hast. Das ist auch unglaublich wichtig und das habe ich ja auch am Anfang gar nicht so sehr gesagt. Also in Bologna steht der Begriff der Kollaborationspakte, worin ich Commons Public Partnerships erkenne, allein schon, weil es in der Verordnung ist, wo es um den Schutz und die Pflege von Urban Commons geht. Also da ist es irgendwie noch weniger etwas draufpacken. Bei dem Konstrukt in Neapel, das ja auch sehr vielschichtig ist, da würde ich quasi eine Commons Public Partnership reinlesen oder das als solche interpretieren und nehme das auch, ziehe das auch heran für das Konzept der Commons Public Partnership, das für mich selbst ja auch noch nicht steht, sondern das ist, was mich maßgeblich gerade beschäftigt. Und auch als ein Beispiel dafür, dass es Selbstverwaltungsrechte braucht. Und dann in dem Zusammenhang ist natürlich die Herleitung sehr, sehr wichtig. Also was du gerade gesagt hast und eben auch diese Zusammensetzung dieser Arbeitsgruppe. Also ja, da waren KünstlerInnen, und die Leute, die den Ort nutzen und gestalten. Und dann waren da eben auch interessierte Juristinnen dabei und eben unter anderem Giuseppe Micarelli. Und so kam es dann wohl auch, also ich war natürlich nicht dabei, aber dass dieses Gewohnheitsrechtsregime des Jus Civico oder Uti Civis, wie auch immer, dass das eben aufgegriffen wurde. Und nur zur Erklärung, das war eben ein seit Jahrhunderten bestehender Rechtsgrundsatz der lokalen Gemeinschaften oder nachdem lokale Gemeinschaften den Zugang zum und die Nutzung von Land, in der Regel aber nicht ausschließlich so Weideflächen oder dort, wo es Holz gab, zugestanden wurde. Also das sind dann sowohl die Rechte, die der Gemeinschaft als solcher zustand, als auch jedem einzelnen Mitglied, dass sie eben die Nutzen dieses Landes sozusagen, also von der Weidefläche oder des Holzes, den Zugang haben und das nutzen konnten und so weiter. Mhm. Und das wurde dann eben übertragen in weiter Auslegung auf Urban Commons und auf die jetzige Zeit, also quasi dieses System kollektiver Landbewirtschaftung, um diese Herleitung oder diese Selbstverwaltungserklärung, die eben auch Jus Civici heißt, um die halt entstehen zu lassen. Also so erklärt sich der Name dieser Jus Civici-Erklärungen. Genau.
Gibt es da eigentlich auch ein Pendant dann zu diesem Jus Civici dann im deutschen Raum? Weil ich meine, hier lässt sich ja historisch auch zeigen, ne? Ist was, worüber Marx geschrieben hat, über Gewohnheitsrechte, wie früher die Leute noch in den Wald gehen konnten, um sich das Feuerholz zu sammeln und irgendwann stand da halt Holzsammeln verboten. Die Einigung der Commons, die dann vollzogen wurde und jetzt konkret mit Blick auf irgendwie das Potenzial von Commons Public Partnerships, gäbe es da quasi hier auch so gewisse Rechtsformen, an die man anknüpfen kann?
Also das ist im Grunde genau das, was du sagst. Es geht dann hier halt um Gewohnheitsrechtsregime, die damals bestanden haben. Und dann müsste man eben den deutschen Begriff rausfinden, den ich jetzt auch nicht weiß. Aber dass die existiert haben, ist keine Frage und könnte sich sicherlich auch darauf stützen. Also ich denke, es wäre auch wichtig, wenn man das wollte, auch das als Argumentationsbasis sozusagen mitzubedenken. Hm. Genau, also relativ zentral für beide Beispiele, sowohl Bologna und Neapel, ist ein Artikel der italienischen Verfassung, der da drin ist seit 2001. Und genau wie Artikel 15 würde ich den auch ganz gern einmal vorlesen. Und zwar ist das genau der Artikel 118 Absatz 4, worin es heißt, Staat, Region, Großstädte mit besonderem Status, Provinzen und Gemeinden fördern aufgrund des Subsidiaritätsprinzips die autonome Initiative sowohl einzelner Bürger als auch von Vereinigungen bei der Wahrnehmung von Tätigkeiten in einem, im allgemeinen Interesse. Also man könnte wahrscheinlich auch Gemeinwohl sagen. Es geht also, das ist das sogenannte Prinzip der horizontalen Subsidiarität. Und es geht dann im Grunde darum, was ich jetzt auch immer wieder oder schon gesagt hatte und was auch wichtig ist in der Forschung von Elinor Ostrom, dass eben diejenigen, die mit etwas befasst sind, wahrscheinlich die meiste Kompetenz haben, weil sie zum Beispiel die lokalen Konditionen kennen oder die eigenen Bedürfnisse. Dass eben hier wirklich drinsteht, dass autonome Initiativen eben von einzelnen BürgerInnen, aber als auch von Vereinigungen dann unterstützt werden sollen vom Staat oder Regionen, Großstädten und besonderem Status und so weiter und so fort und Gemeinden. Das ist quasi der zentrale Anknüpfungspunkt, der verfassungsrechtliche, den man, der Relevanz hat, sowohl für diese, für das Recht für Commons, das in Bologna entstanden ist, als auch das in Neapel. Und in Deutschland könnte man das einerseits natürlich in Artikel 15 Grundgesetz sehen, was wir schon besprochen hatten, aber gleichzeitig auch, was du auch schon gesagt hast, ja, im Artikel 20 mit dem Sozialstaats- und Demokratieprinzip beispielsweise. Genau, und das ist dann natürlich auch eine Frage davon, welches Staats- und Verfassungsverständnis man zugrunde legt. Also da kann man dann nochmal verweisen auf Helmut Ridder, der ein sehr spannendes Staatsverständnis hat, was für mich ja auch die Bedeutung eines Konzeptes von Commons Public Partnerships hat oder eines Rechts für Commons, das eben diese Demokratisierung der Gesellschaft und des Staates.
Ja. Katja, noch eine Nachfrage, ganz konkret zum Beispiel in Neapel. Jetzt haben wir da diese Kooperation zwischen den Commoners im Exasilo und der Stadtverwaltung. Ja, hätte mich noch interessiert, was konkret auch für Rechte haben die Commoner dort gegenüber dann dem Staat? Und vielleicht auch, gibt es irgendwelche vereinbarten Verpflichtungen?
Ja.
Können wir vorstellen, bei so einem Gebäude geht es auch um Finanzen. Keine Ahnung, ich erinnere mich, dass in Frankfurt, als ich da unterwegs war, in einem besetzten Gebäude, Klapperfeld, so, da ist irgendwann das Dach kaputt gegangen und so weiter. Und da stellt sich die Frage, okay, wer kommt jetzt dafür auf, so, ne?
Ja, ja.
Weiß jetzt gar nicht mehr, wie das ausgegangen ist. Aber worauf ich hinaus will, ist, jetzt ist der Stadtrat und der Bürgermeister, hast du schon beschrieben, in Neapel, die waren dem Ganzen positiv gegenüber eingestellt. Aber es kann ja auch irgendwann mal einen Regierungswechsel geben. Ist dann irgendwie der Erhalt gesichert? So, ne? Das ist doch, glaube ich, so eine Frage so. Und wie ist das in Neapel? Haben die ganz konkret dann auch Rechte?
Mhm. Ich finde die Frage super. Danke, dass du die stellst, weil das vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit ist, um zu verdeutlichen, dass eine Commons Public Partnership per se nicht nur ein geschriebenes Dokument sein kann. Ich glaube, das ist vielleicht auch angeklungen in dem, was ich vorhin schon gesagt habe, mit dem Hinweis auf das Observatory of the Commons, mit dieser intermediären Institution, sondern dass es ein sehr vielschichtiges Konstrukt ist, was zum Beispiel aus einem geschriebenen Dokument bestehen kann, aber dann eben auch, ich denke, es braucht dann in Städten diese intermediären Institutionen, gerade um so Kommunikationsprozesse zu stabilisieren und noch mehr solche Orte zu verbreiten. Und keine Angst, ich gehe jetzt nicht weg von deiner Frage, sondern das war mir jetzt einmal wichtig zu sagen, weil das nämlich wiederum diese Gegenüberstellung von Bologna und Neapel vielleicht auch nochmal anders interessant macht. Also was ich in den Gesprächen, die ich hatte mit Giuseppe Micarelli zu den Prozessen in Neapel verstanden habe und was man vielleicht auch schon sich denken konnte, ist natürlich, dass da viel Glück war auch, weil eben einerseits viele Leute die Zeit und Kapazitäten hatten und wollten und das gemeinsam ausgehandelt haben, aber andererseits eben auch dieser Bürgermeister da war. Und es ist nicht unbedingt so, dass über dieses Selbstverwaltungsrecht, das die zugestanden bekommen haben, also über die Anerkennung dieser Jussis Civique-Erklärung für das Exasilo als Beispiel jetzt oder für welchen befreiten Ort auch immer, gleichzeitig auch noch gewisse Ressourcen oder gewisse besondere Unterstützungen wirklich gewährt bekommen. Und das bleibt im Grunde wahrscheinlich eine fragile Situation. Und das ist auch eine Frage, die eigentlich bei jedem Vortrag, den ich halte, gestellt wird. Was machen wir denn, wenn es so weitergeht, also jetzt auch für den deutschen Kontext, aber nicht nur sicherlich, mit dem Erstarken von autoritären Kräften und Faschistinnen, wie können wir dann noch so eine Commons Public Partnership absichern? Und das ist eine unglaublich schwierige Frage und gleichzeitig auch keine, die man natürlich in einem Satz beantworten kann. Aber das ist eine wichtige Frage und das ist natürlich auch was man aushandeln muss. Also dieses, das ist diese Commons Public Partnership kann Transformationen in den Gang setzen und sie soll es auch, weil ich glaube, also das ist mein Gedanke dahinter und sicherlich auch von anderen Leuten, dass die Kommunikationsprozesse und die Art und Weise, wie wir Stadt, wenn wir sie jetzt in den Städten etablieren, es können aber auch Dörfer sein, ist ja auch egal, oder auf dem Land, wahrnehmen, wie wir unsere Umgebung wahrnehmen. Und das ist ein langfristiges, angelegtes Projekt, genau wie das auch das Konzept der abolitionistischen Demokratie sagt. Das ist natürlich nichts, was wir von heute auf morgen schaffen, aber genau, das ist eben so ein Prozess. Das heißt, gerade weil wir in so einer Landschaft leben, sehe ich in so diesem Aufbau von einzelnen Commons und der Unterstützung seitens des Staates etwas, das darauf hinwirken können, dass wir auch einerseits Handlungsmuster und andererseits auch Gedanken ändern und auch den die Art und Weise oder vielleicht auch aufhalten können, dass sich faschistisches Gedankengut weiter verbreitet sozusagen. Kann man als naiv bezeichnen, aber ich denke, das ist wichtig, weil im Grunde, man kann das so sehen, man kann es nicht so sehen, aber wenn wir Commons Public Partnerships als Rechtsinstrument hätten oder Anknüpfungspunkte, dann würde das sicherlich auch niemandem wehtun. Also selbst die Leute, die jetzt vielleicht irgendwie denken, okay, aber das ist schon, also wie soll das gehen? Ich verstehe das auch, aber es geht im Grunde darum, einen Möglichkeitsraum zu eröffnen und versuchen auch die Logiken des Staates zu verändern. Ob das klappt, ist die andere Frage, aber das ist ja bei vielen Sachen die Frage. Genau dieser Punkt mit dem maroden Dach, es ist lustig, weil genau dieses Beispiel war jetzt auch Thema bei der Gründung der Union for Cultural Commons. Also Sarah war ja kürzlich bei dir im Podcast, Sarah Waterfeld. Genau. Und ich saß da gemeinsam mit Andrea Beste und Sarah hat moderiert auf dem Podium zur Eröffnung dieser Gründung, also ja eines Dachverbandes, sage ich mal, für so Cultural Commons in ganz Deutschland. Das hat in Berlin stattgefunden. Und da haben wir natürlich auch, also einerseits über das Konzept Commons Public Partnership geredet und die Kommunisierung von Theatern, was ja das Anliegen, ein zentrales Anliegen ist von dieser Union. Und Andrea Beste ist Transformationsforscherin und sie ist selber organisiert im Haus des Wandels in Brandenburg, also auch ein riesiger Gebäudekomplex. Und die haben aber schon Eigentumsrechte an diesem Ort. Das heißt, in dem Fall würde es jetzt gar nicht so krass darum gehen, eine Commons Public Partnership zu schaffen, weil das braucht es in dem Sinne nicht mehr. Also die haben schon die Nutzungsrechte und so weiter, die haben eigene Entscheidungsbefugnisse. Genau, es geht dann bei Commons Public Partnerships eher darum, etwas weiter voranzutreiben, also die Wiederaneignung von Raum weiter voranzutreiben mit Hilfe des Staates und das auch abzusichern sozusagen. Gleichzeitig könnte, und das ist, glaube ich, die einzige Konstellation, in der es wirklich spannend wäre, dieses große Haus, also dieses, wo das Haus des Wandels drin ist, dieser riesige Gebäudekomplex, da kann auch gerade, glaube ich, noch gespendet werden, hat, wenn ich es jetzt nicht falsch wiedergebe, ein marodes Elektrizitätssystem. Auf jeden Fall, irgendwas stimmt da nicht, muss umgebaut werden. Und das wäre so ein Moment, da wäre eine Commons Public Partnerships natürlich, also Ship natürlich schön, weil man dann wiederum zum Beispiel, wenn es in dem jeweiligen, in der jeweiligen Kommune neben der Verleihung eines Selbstverwaltungsrechts, sagen wir mal, das Haus des Wandels hat nicht Eigentum an dem Grund, aber hat die Nutzungsrechte und hat ein Selbstverwaltungsrecht. Und gleichzeitig aber gäbe es eine Verordnung wie in Bologna, wo dann fest drinsteht, weil ihr einen Kollaborationspakt mit der Verwaltung habt, steht euch das und das und das zu und mitunter auch vielleicht Finanzierung in solchen Fällen, weil wir wollen ja, dass euer Haus funktioniert. Wir sehen ja, dass das einen Mehrwert hat fürs Gemeinwohl, weil da eben auch Leute zusammenkommen über die Nutzerinnenschaft hinaus, also das offen für die Umgebung auch. Und das ist ja auch ein zentrales Ziel des Haus des Wandels, auch den Wandel in die Umgebung zu tragen. In dem Fall wäre es natürlich hilfreich, weil so ist es eine Frage des Projektes, wie man sich über Wasser hält oder wie man vielleicht den Umbau schafft. Und andernfalls könnte man eben Ressourcen seitens des Staates bekommen. Also ich sehe in der Commons Public Partnership sicherlich die Möglichkeit, Macht umzuverteilen, Gestaltungsmacht umzuverteilen, aber auch Ressourcen umzuverteilen. Genau. Und also jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, ob ich zu 100% noch alles beantwortet habe, was du gefragt hattest, aber ja.
Nee, voll. Auf jeden Fall. Gibt es eigentlich, ich hatte ja auch im deutschen Raum Experimente mit Common Public Partnerships oder Ansätze, die so verstanden werden können, die sich nicht explizit so nennen, aber vielleicht so verstanden werden können. Du hast vorhin schon das Haus der Statistik in Berlin erwähnt. Hm. Vielleicht gibt es aber auch noch andere Projekte, die so in eine Richtung gehen. Ich glaube, das interessiert vielleicht die Zuhörenden, die ja mehrheitlich aus dem Dachraum kommen, genau, wo im deutschsprachigen Raum vielleicht tatsächlich so Experimente dieser Art auch stattfinden.
Also mir wäre auf jeden Fall nicht bekannt, dass es eine Grundlage für Commons Public Partnerships, also eine Rechtsgrundlage oder irgendeine rechtliche Verankerung im deutschen Raum gibt. Es gibt aber sicherlich Ansätze dazu und das ist ja auch, was mich dazu inspiriert hat überhaupt. Also ein Punkt, natürlich bin ich auch zu Logdenic dazu gestoßen, aber was eben so spannend ist, dass es ja durchaus Versuche gibt von unten, die auch von unten angetrieben werden, gewisse Partnerinnenschaften mit dem Staat abzuschließen. Also beispielsweise jetzt auch das Haus der Statistik in Berlin, was ich schon erwähnt hatte, oder das Hansa Forum Münster, nicht München, wo sowas schon im Ansatz vorhanden ist. Und dazu möchte ich auch nochmal sagen, dass es da eine ganz interessante Broschüre gibt von der Nationalen Stadtentwicklungspolitik rausgegeben, die heißt Koop Stadt. Es wurde nämlich jüngst auch ein Bundespreis für kooperative Stadtentwicklung herausgegeben. Und das Spannende ist eigentlich diese ganzen Ansätze, also ist ja so eine Zusammenfassung von Ansätzen, die es schon gibt in dem Raum. Und ein zentraler Begriff ist da sicherlich auch Koproduktion. Also es gibt auch verschiedene Formate der Koproduktion in ganz Deutschland, die schon stattfinden. Und ich würde auch sagen, dass das Commons Public Partnership, also die Commons Public Partnership ein Co-Produktionsinstrument sein muss, aber eben in dem Sinne, dass es ein Selbstverwaltungsrecht gibt. Ich muss das immer noch klarstellen, weil das ist mir wichtig. Und genau, ein Beispiel, was auch von den Leuten selbst als ein Ansatz oder eine Vorform von Commons Public Partnerships, also so eine ganz seichte Form, sage ich mal, bezeichnet wird, das ist die heißen Neckarinseln. Christine von Raven ist eine Person, die ich da kenne, die sich, die eine Vereinbarung mit dem Bundesschifffahrtsamt haben, um diese Neckarinseln nutzen und gestalten zu können.
In Stuttgart, ne?
Genau, und da sind eben so Nutzungsregeln getroffen und ich denke, da könnte man auf jeden Fall einen Ansatz drin sehen. Genau, was ich auch nicht vorenthalten möchte in diesem Dunstkreis, in dem wir uns bewegen, im Zusammenhang auch mit dem, vielleicht mit der Wohnraumkrise, ist einerseits, und was auch interessant sein könnte für Gruppen, glaube ich, die Arbeit von Noah Neitzel, der sich auf das Privatrecht, das deutsche Privatrecht gestützt hat und auch hier versucht hat, ein Recht für Commons zu schaffen. Stark orientiert auch an Ostroms Forschung und in Auseinandersetzung damit und dann in Gegenüberstellung zu den vorhandenen privatrechtlichen Rechtsformen. Genau, die Dissertation heißt Wohnraum denen, die drin wohnen. Und genau, da geht es eben darum, dass er versucht, eine Rechtsform, die Commons kompatibel ist und die auch so eine Sicherung von erstrittenen Rechten ermöglicht, zu schaffen. Also die kann ich wirklich sehr empfehlen. Ist eine sehr, sehr spannende Arbeit. Und vielleicht auch für alle, die sich jetzt momentan mit den Strukturen eines Mietshäuser-Syndikats, also das war vielleicht auch für ihn sehr relevant, so dieser Punkt, warum ist das so kompliziert? Also das ist natürlich wieder ein Symptom von was Größerem, einfach, dass die Rechtsordnung und Commons, also ich sage nicht, dass Commons nicht in der Rechtsordnung schon vorhanden sind, das habe ich jetzt ja versucht, an verschiedenen Stellen auch rauszustellen, bei uns im Verfassungsrecht eben unter anderem der Artikel 15, aber genau, mit Maria Rosaria Marella, einer italienischen Rechtswissenschaftlerin, können Commons auch als subversive Seite der Rechtsordnung schon verstanden werden, die eben das Potenzial haben, wenn sie weiter ausgebreitet werden, dass sie ja diese Dichotomien zwischen Natur, Mensch, Individuum, Gesellschaft oder öffentlich und privat eben aufbrechen sozusagen. Und genau, Noahs Arbeit wiederum zeigt auch, das wäre eine Möglichkeit, Wohnraumcommons zu entstehen, zu bestehen und so weiter.
Ja, danke dir, Katja. Und an euch kommen das da draußen im Dachraum, sei es im Bereich Wohnen oder Solavis oder auch Cultural Commons. Sarah, wenn du das hier hörst, du hörst das bestimmt, Grüße gehen raus an dich. Wird Zeit, dass auch hier so ein starkes CPP wie in Italien Realität wird. No pressure. Aber Katja, nur um das noch abzuschließen, bevor wir zum Ende kommen, wenn du auf diese wegweisenden Beispiele in Italien schaust, was sind zentrale Lehren aus deiner Sicht aus diesen Beispielen, wenn es um so ein Transformationspotenzial eines Rechts für Commons geht? Also es ist ja vollkommen klar, dass die Situation je nach sozialem und rechtlichem Kontext sehr unterschiedlich ist, aber gibt es trotzdem irgendwie so grundlegende Schlussfolgerungen zum Erstreiten und auch der Ausgestaltung von Commons Public Partnerships, die du siehst?
Ja, also die nähere Auseinandersetzung mit beiden Beispielen hat mich persönlich zu dem Schluss gebracht, dass beides unbedingt zusammengedacht werden muss, wenn das Ziel ist, nachhaltige Strukturen für ein Recht für Urban Commons auf dem Weg in eine gesamte Stadt als Commons zu etablieren. Das wäre auf jeden Fall das Ziel, das mir vorschwebt. Und Commons Public Partnerships sehe ich dann als wesentliche Zwischenschritte auf dem Weg dorthin. Also als Rechtsinstrumente oder kommunale Handlungsformen, die eben tiefgreifende sozial-ökologische Transformationen der Stadt insgesamt anregen und damit den Weg in Postwachstumsverhältnisse ebnen können. Und um das größtmögliche Transformationspotenzial zu schaffen, bedarf es dann, denke ich, wie in Bologna erstmal einer Verordnung, die eben grundlegende Begriffe in dem Zusammenhang definiert, zum Beispiel Commons und Commoning, und sie dadurch zu Rechtsbegriffen macht, die aber auch Zuständigkeiten und Ansprechpersonen der staatlichen Verwaltung eben im Hinblick auf den Abschluss von Commons Public Partnerships sichtbar macht, die aber auch ganz klar festhält, welche Ansprüche auf Unterstützungsmöglichkeiten, etwa finanzieller Natur, für Commons bestehen. Und gleichzeitig wäre so eine Art, also wäre die Verordnung ja eine Art Selbstbekenntnis der jeweiligen Stadt oder Kommune zum Schutz von Urban Commons. Und ja, also ich möchte auch nicht falsch verstanden werden, deswegen möchte ich auch nochmal betonen, dass aus juristischer und generell theoretischer Perspektive die Verordnung in Bologna durchaus bemerkenswert ist, selbst wenn, was ich ja schon gesagt habe, es in der Praxis nicht unbedingt zu diesen tiefgreifenden Demokratisierungsprozessen gekommen ist, die ja notwendig wären. Aber es ist auf jeden Fall sehr viel Transformatives darin angelegt. Und deswegen möchte ich auch nochmal betonen, dass die RechtswissenschaftlerInnen Christian Iaione und Sheila Foster, die ja maßgeblich für die Erarbeitung dieser Verordnung verantwortlich sind oder sie vorangetrieben haben, dass deren Ziel ja war, das Kollektivrecht auf Stadt umzusetzen. Also das waren auf jeden Fall weitreichende Ziele, das will ich nur sagen. Und bestimmt nicht sowas wie another Reallabor is possible oder so, sondern wenn man sich deren Arbeiten anguckt, zum Beispiel den Text City as a Commons, dann zeigt es schon, dass es da um mehr ging. Aber ja, also solche tiefgreifenden Veränderungen brauchen dann eben Zeit und es muss ausprobiert werden. Und das hat jetzt an der Stelle eben jedenfalls bisher nicht so sehr geklappt mit dem Tiefgreifenden auf jeden Fall. Aber die Arbeit von Iaione und Foster, die ja inspiriert ist von Elena Ostrom, die basiert ja oder die kreist um so drei demokratische Designprinzipien für Urban Commons und eine ganze Stadt als Commons. Und die ist auf jeden Fall auch für meine Konzeption für Commons Public Partnerships, an der ich ja sitze oder an der ich arbeite, sehr wesentlich. Und ich finde es auch nochmal wichtig, weil es auch für deutsche Kommunen, glaube ich, Relevanz hätte. Und das erste Prinzip ist das der horizontalen Subsidiarität. Wer sich erinnert, ich habe den Artikel 118 Absatz 4 der italienischen Verfassung vorgelesen vorhin. Und das ist eben dieser Artikel, der das beinhaltet. Und das habe ich auch schon erklärt, deswegen, das ist das Erste. Das Zweite ist das Prinzip der Kollaboration. Auch das ist relativ selbsterklärend an der Stelle, weil es Kollaboration ist, denke ich, ein Begriff. Es geht um Zusammenarbeit zur Erreichung eines gemeinsamen Ziels. Genau, und das dritte Prinzip, das spiegelt am deutlichsten das Rückgreifen auf Ostroms Arbeit, das ist das Prinzip des Polyzentrismus. Und Polyzentrismus beschreibt das Verhältnis verschiedener Entscheidungszentren zueinander. Also das können dann verschiedene Commons sein, aber auch das Verhältnis eines Commons zu einem allein staatlichen Entscheidungszentrum. Und grundlegend für eine polyzentrische Verwaltung ist die prinzipielle Unabhängigkeit dieser Entscheidungszentren. Aber davon ausgehend können sie interagieren, kooperieren, aber auch gemeinsame Konfliktlösungsmechanismen entwickeln. Und genau, also das ist das eine. Das ist eine zentrale, oder das sind demokratische Designprinzipien, die ich für relevant halte und die sich eben auch in der Bologna-Verordnung ja auch entnehmen lassen. Oder wenn man sich die daraufhin anguckt, sieht man auch, dass sie das spiegelt. Das leitet aber auch schon über zu Neapel. Und zwar eine wesentliche Lehre hier, auch in Übereinstimmung mit Ostroms Arbeit, ist eben, dass es Selbstverwaltungsrechte braucht. Also das ist auch, denke ich, ein entscheidender Knackpunkt dafür, weshalb die Verordnung in Bologna nicht zu tiefgreifenden Transformationen geführt hat. Weil ich denke, am Ende des Tages, wenn wir eine Stadt als Commons wollen, müssen wir natürlich Strukturen aufbauen. Das heißt, es muss um selbstverwaltete Systeme gehen, direkt demokratisch auf Augenhöhe selbstverwaltet, in denen eben solidarische Beziehungsweisen langfristig gelebt werden können. Und in der Verordnung in Bologna, das habe ich auch bewusst nicht vorgelesen, aber der Begriff der Commons, der dort herangezogen wird, ist ressourcenbasiert. Das heißt, es geht, diese Gemeinschaftsstrukturen werden weitestgehend ausgeklammert. Und ich denke, das ist die grundlegende Problematik. Und für deutsche Kommunen wäre es dann an der Stelle wichtig, einen Commons-Begriff zugrunde zu legen, der eben diese als selbstverwaltete Systeme versteht. Genau. Und gleichzeitig auch kann man diese drei demokratischen Designprinzipien auch in den Strukturen in Neapel ablesen, wenn man das wollte, obwohl die da gar nicht mitgedacht werden. Also darauf möchte ich auch hinweisen. Insofern, ja, ich denke, ja, das erklärt die grundlegenden Punkte, die ich dann mitnehme aus der Gegenüberstellung.
Ja, danke. Also es geht natürlich alles, so viel ist, glaube ich, hier auch klar geworden, von starken Bewegungen und Communities aus, die die Stadt von unten aufbauen und im Zuge dessen die Verwaltung durch Commons Public Partnerships transformieren. Gibt bestimmt auch hier und da mal wohlwollende Verwaltungen, wie etwa in Neapel. Aber in den meisten Fällen, denke ich, verstehen sich heute auch Verwaltungen als Top-Down. Deswegen, denke ich, wird der Staat in den allermeisten Fällen, wenn er nicht sogar schon Feind ist, ja, wie in irgendwie von AfD regierten Stadtverwaltungen, da werden die Verwaltungen zur Kooperation gedrängt oder gezwungen werden müssen durch möglichst viel Druck von unten. Aber Katja, nur zum Ausblick, darfst du vielleicht nochmal ein Plädoyer für ein Recht für Commons geben?
Ja.
Wir haben es ja gerade leider mit autoritären und faschistischen Tendenzen zu tun. Gleichzeitig organisieren sich aber viele Menschen an vielen Orten nicht nur für den Erhalt der Demokratie, sondern auch für eine Vertiefung der Demokratie. Und gerade diese Vertiefung von Selbstverwaltung vor Ort, also sei es in Betrieben oder sei es in Nachbarschaften, das scheint, glaube ich, unerlässlich für eine lebenswerte Zukunft. Gerade in Zeiten, die, machen wir uns nichts vor, erstmal härter werden, bevor sie dann hoffentlich besser werden.
Ja.
Vielleicht von dir, Katja, was macht dir Sorge mit Blick auf die gegenwärtigen Entwicklungen und wie können Commons und ein Recht für Commons da bessere Wege aus den Krisen weisen?
Also erstmal, ich glaube, ein Recht für Commons oder auch das Schaffen von Commons muss immer im Einsatz gegen kollektive Amnesie passieren. Und da beziehe ich mich auf den Titel eines Gedichtbandes der Poetin und Schriftstellerin Kolega Putuma. Und das mache ich, weil ich nochmal betonen möchte, dass es insgesamt darum gehen muss, Vorstellungskraft zu dekolonialisieren, aber auch eben Denk- und Handlungsweisen. Und dafür müssen wir zwingend die Ontologien hinterfragen, die dem kapitalistischen System zugrunde liegen und damit auch dem Rechtssystem, das ja in einem konstitutiven Wechselverhältnis zu diesem steht, um dann wiederum aus dem Bestehenden heraus ein System, das auf relationalen Ontologien basiert, aufzubauen. Und ich zweifle nicht daran, dass wir das schaffen können, aber ich glaube eben auch, dass wir den Staat und staatlich gesetztes Recht dafür nicht ausblenden, sondern eben gerade uns anschauen müssen und versuchen müssen, es zu transformieren. Und was mir aber Sorgen bereitet, ist natürlich, dass es dafür Zeit braucht, die wir eigentlich nicht haben. Und das ist auch wichtig, das anzuerkennen, nicht anders geht. Also natürlich müssen wir Fragen entweder kollektiv zusammen beantworten oder wir können es leicht sein lassen und uns weiter eben in bestehende Strukturen festbeißen. Hm. Und dieses Festbeißen, das macht mir eben auch Sorgen, wenn ich das in meinem Umfeld beobachte, an so bestehenden Strukturen, also gerade in älteren Generationen, wo dann jede Forderung nach Gerechtigkeit zu unbequem ist, um rational zu sein. Und das einzig Rationale ist ja aber, dass wir in einer Welt der Polykrise alles verändern. Also eine Sache, nämlich alles, um mit der Abolitionistin Ruth Wilson Gilmore zu sprechen. Und das heißt dann nochmal zu betonen, Defunct Police, Abolished Police und Gefängnisse und tödliche Grenzschutzregime, das sind und bleiben wichtige Forderungen. Und die können aber nur umgesetzt werden, wenn es nicht um weniger als eine andere Welt geht. Also wenn all diese Punkte, die unweigerlicher miteinander zusammenhängen, all diese strukturelle Gewalt, all der Schmerz und die Zerstörung, die ja die derzeitigen Strukturen schaffen, aufhören. Nochmal kollektiv zu träumen und Orte zu schaffen und Transformation zu gestalten. Ich denke, dass wir dafür das Recht und ein Recht für Commons brauchen und auch unter Beachtung dessen, dass das Recht selbst ein Commons sein muss. Also Selbstverwaltungsstrukturen zu schaffen, das bedeutet ja letztlich, dass wir kollektiv selbst rechtssetzend tätig werden von unten. Und dann, um etwas zu einer Rechts- und Verfassungsfrage auf staatlicher Ebene wiederum zu machen, bedarf es eines Begriffs, unter den dann tatsächliche Sachverhalte gefasst werden können. Und der Term Commons verbindet die verschiedenen Anläufe, also sei es der Hinterhof der Subsistenzwirtschaft mitten in der Stadt, das Kulturzentrum, der alternative Bildungsort, tatsächlich selbstverwaltete Universitäten. All das verbindet ja der Term Commons. Also ganz kurz, es muss ein Recht geschaffen werden, das uns zusammenhält, statt zu spalten. Ja, ein Recht für Miteinander auf Augenhöhe, für präfigurative Räume, die eben die Zukunft, die wir uns wünschen, vorwegnehmen und greifbar werden lassen. Und ich denke, ein solches Recht zu schaffen, das ist genauso wichtig wie möglich. Und ich bin auch überzeugt, dass das nicht zu viel verlangt sein kann.
Katja, danke dir vielmals, dass du mich hier besucht hast. Ich habe sehr viel gelernt. Ich denke, das wird den Leuten auch so gehen. Danke dir.
Dankeschön.
Ja, ihr Lieben, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Mein Gast war die Transformationsrechtlerin Katja Schubel. Wenn ihr euch für sie, CPP oder transformatives Recht im Allgemeinen interessiert, dann schaut gerne mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst bitte nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet gerne Fördermitglied. Alles klar, das war's dann noch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.